Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Youssef Hamouda über unsere Schattenseiten, unsere Gesellschaft, über Marketing und Meaning, über Hip-Hop, über Kunst und über das Leben. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Mein heutiger Gast ist Youssef Hamouda. Und mir wird ja nachgesagt, dass ich viele Dinge mache, aber wenn ich mir die Vita von Youssef durchlese, dann komme ich komplett aus der Puste. Er ist Berater und Marketingmanager im Bereich Kultur, Unterhaltung, Digital, Konsumgüter, Sport, Finanzen, Technologie, Gesundheit, Lifestyle und Fernsehen. Achtung, festhalten. Strategieberater mit unternehmerischem Hintergrund. Und war für Brands, Agenturen, Startups, Medien und als Gründer, Geschäftsführer eigener Unternehmen tätig. Autor und Produzent. Vor und hinter der Kamera, unter anderem auch als Musikmoderator bei Viva Plus. Er wurde gleich zweifach mit dem Online-Grimme-Preis ausgezeichnet, dem Deutschen Preis für Online-Kommunikation, dem Lead Award in Silber und dem Cannes Lion in Bronze. Und wenn wir jetzt noch nicht alle komplett aus der Puste sind, möchte ich sagen, wie ich Youssef kennengelernt habe und was Youssef für mich ist. Ich habe ganz bewusst Youssef zum ersten Mal kennengelernt, als er mit einem anderen Freund von mir, Nico, gemeinsam in Berlin einen Ort gegründet und geführt hat, an dem Athletinnen und Athleten zusammenkommen, um ihr Training zu verbessern, aber nicht nur körperliches Training zu machen, sondern auch ihre mentalen Resilienzen zu schulen und zu verbessern. Ich habe dort einen 24-Stunden-Workshop gemacht mit verschiedenen Athletinnen und Menschen aus dem öffentlichen Leben und war sehr begeistert davon, mit wie viel Nachhaltigkeit und mit wie viel Empathie und auch Vision dieser Ort geführt wurde. Daraufhin ist mir Youssef wieder begegnet, weil er mit eben diesem Freund Nico gemeinsam ein Buch geschrieben hat, was Meaning is the New Marketing heißt. Es geht in diesem Buch darum, wie Marketing nicht als Manipulation eingesetzt werden sollte, sondern um Menschen dabei zu unterstützen, sinnhafte Dinge zu tun. Eine ganz steile These, aber wir werden hier in dem Podcast auch noch darüber sprechen, was Marketing sein kann, wenn man es ethisch macht. Und habe ich durchaus auch die Frage gestellt, ob das überhaupt möglich ist. Und Youssef hat sehr interessante Antworten darauf gehabt und Geschichten erzählt. Das letzte Mal, dass Youssef und ich uns dann begegnet sind, war, als sein zweites Buch rauskam. Es heißt Die sieben Säulen des Seins. Und in diesem Buch ist Youssef sehr persönlich geworden. Er hat ganz offen über seine Sucht gesprochen, seine Depressionen, seine Burnouts und darüber, wie er trotz immens viel Arbeit, vieler Verantwortung, vielen Rückschlägen und eben auch diesen krassen Herausforderungen von seiner Gesundheit und seiner Psyche es geschafft hat, in die Balance zu kommen. Und unterm Strich ist das auch das, worüber ich heute hier mit Youssef am meisten gesprochen habe. Nämlich darum, wie wir es schaffen, wahnsinnig viel zu tun, zu wollen, zu denken oder vielleicht auch einfach gar nicht so viel zu machen und immer zu denken, man schafft nicht alles, was man will und man steht irgendwie hinten an. Und trotz all diesen Gedanken und trotz all diesen Herausforderungen für den Geist und für den Körper, ein Gleichgewicht zu bewahren, die Mitte zu bewahren. In seinem Buch Die sieben Säulen des Seins gibt Youssef ganz viele praktische Anleitungen. Es ist fast wie so ein Self-Study-Programm. Deswegen haben wir das nicht komplett durchgekaut, sondern wir sind eher auf einzelne Aspekte davon eingegangen. Besonders interessant fand ich den Teil, wo er mit mir so eine Art Schattenarbeit gemacht hat, um zu gucken, was vielleicht mein persönlicher Schatten ist, also die Anteile meiner selbst, die ich nicht sehen möchte und wie ich die finden kann und wie ich damit umgehen kann. Worüber wir zugegebenermaßen wenig gesprochen haben, aber dafür haben wir sicherlich noch einen Teil 2, ist Youssefs jetzige Beschäftigung. Er leitet das Fotografiemuseum Fotografiska in Berlin und dort gibt es auch gerade, wenn ihr in Berlin seid und in der Umgebung, eine Ausstellung über Hip-Hop mit einem internationalen Teil, aber auch einem deutschen Teil. Und mir wurde gesagt, ich war selber noch nicht da, dass da sogar ein Foto hängt, auf dem ich zu sehen bin. Jetzt aber direkt rein in das Gespräch mit Youssef und direkt rein ist ein gutes Stichwort, denn ihr werdet direkt am Anfang des Gesprächs hören, dass wir uns vorher schon unterhalten hatten und ich quasi einfach irgendwann den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Viel Freude, viel Inspiration und enjoy. Also, wir waren, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren bei Marketing und zwar haben wir gesprochen über, wir hatten eigentlich die Grundfrage, wir haben beide Söhne, ne? Dein Sohn ist 16, mein Sohn ist 19 und die befinden sich in einer ganz ähnlichen Zeit und in einer ganz ähnlichen Phase, ne? So ein bisschen versetzt, aber natürlich schon sehr ähnlich. Wachsen beide in Berlin auf und so, ne? Und hören Rap-Musik, ne? So wie die Väter. Und es kam so die Frage so, ey, was führt dazu, dass viele Kids in der heutigen Generation irgendwie nicht genau wissen, wo es hingeht und was ist der Unterschied, ne? Und du hast so einen sehr, sehr krassen Punkt gemacht und gesagt, hey, die erfahren eine krasse Überstimulation durch Social Media, durch diese moderne Form von Kommunikation. Und dann warst du relativ schnell dabei, weil du gesagt hast, ey, und das ganze Marketing und Werbung und wie Leute dadurch auch beeinflusst werden, hat sich halt durch die Digitalisierung krass so gesupercharged. Und da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil du hast von einem Buch namens Propaganda berichtet und von da dort als Jump-Off so.
Ja. Propaganda ist sozusagen die Blaupause für PR gewesen eigentlich. 1928 hat Edward Bernays die veröffentlicht. Edward Bernays, jüdische Familie, er ist der Neffe von Sigmund Freud. Ja. Was er gemacht hat, war in einer Zeit nach der Industrialisierung, wo auf einmal gigantische Produktionsmöglichkeiten vorlagen und die große Masse an Produkten auch unter die Leute gebracht werden mussten, wurde Marketing auf einmal relevant. Also ja. Werbe-, Abverkaufspromotion. Und er hat das Wissen von seinem Onkel Sigmund Freud genommen und daraus eigentlich so eine Art Massenmanipulationsformel entwickelt. Und ja. Das basierte einfach auf dem Gedanken, wenn ich über bestimmte Kommunikation, Messages, Storytelling, die gewisse Ängste der Menschen triggere, dann gelingt es mir, über die Produkte entsprechende Lösungen zu entwickeln und anzubieten, so dass die Menschen sich dann besser fühlen, wenn sie ein bestimmtes Produkt kaufen.
Ja.
Also ein gutes Beispiel ist, was er gemacht hat, die Torches of Freedom, Lucky Strike. 50er Jahre war das, glaube ich.
The Torches of Freedom, ja, Alter, krass. Das Lucky Strike, wow.
Was da passiert ist, ist, ja, dass die Frage aufkam, wie kann man eigentlich den Absatz von Zigaretten verstärken?
Ja.
Und damals rauchten nur Männer.
Ja.
Und er hat wiederum die Bedürfnisse und die Konditionen der Frauen analysiert und festgestellt, dass eigentlich so die Zeit gerade so dabei ist. Es gibt viele Frauenbewegungen, Frauenrechtlerbewegungen, Frauenrechtlerinnen, und hat dann ein Konzept entwickelt, das basierte auf dem Gedanken, dass wenn Frauen rauchen, dass das sozusagen sie in gewisser Form gleichberechtigt macht zu Männern.
Ja.
Dann hat er einen, es gibt so Frauenmärsche, so Frauenprotestbewegungen gab es damals in New York, und er hat die Frontriege dieser Frauen mit Zigaretten ausgestattet, mit Lucky Strike ausgestattet, dann geschickte Fotografen positioniert und daraus dann im Nachhinein die Story gestrickt, das sind die Torches of Freedom. Unterbewusst, das sind so die Sigmund Freud'sche Gedanken, handelte sich nach Edward Bernays, das sind nicht meine Gedanken, aber um sozusagen einen Ersatzgeschlechtsteil, also sozusagen die Zigarette als Penis.
Phallus-Symbol, so.
Phallus-Ersatz, okay. Sozusagen. Um Frauen auf die Weise dann mit der Zigarette auf dasselbe Level zu bringen wie die Männer. Und okay. Das hat dazu geführt, dass dann natürlich 50% der Gesellschaft auf einmal als zusätzliche Zielgruppe, Wahnsinn, als Käuferpotenzial, ja, dazu kam und hat Lucky Strike auf ein ganz anderes Level gehoben. Das sind Wahnsinn. So diese Arten von Manipulationen. Lucky Strike hat auch so Sachen, Werbung gemacht wie, dann sah man halt eine dünne Frau, und dann darüber so halbtransparent eine etwas dickere Frau.
Ja.
Und dann mehr oder weniger, anstatt zum Candy, greif doch einfach zu den Luckys, dann hast du nicht das Problem, wer ist dein zukünftiges Ich, ja, die obese ist. Und diese Manipulation mit den Ängsten, dieses Triggern von Ängsten, das ist etwas, was seit fast 100 Jahren eigentlich gang und gäbe ist im Marketing, was ständig passiert. Sowas wie, natürlich will ich meine Haare nicht verlieren.
Ja.
Ne? Das ist so Ängste, Scheiße, meine Haare verlieren, was kann ich dagegen tun? Ah, hier ist das Shampoo dazu. Mhm. Oder Happy Meal bei McDonald's. Ne? So, oh, dann bin ich happy, wenn ich mit meiner Haare wieder essen gehe. Und genau diese Dinge fördern natürlich eine konstante Haltung der Gesellschaft, ein Gefühl, nicht gut genug zu sein.
Ja.
Das heißt, wir kriegen ständig von der Marketingwelt, von Unternehmen, die alle in so einem gigantischen Wachstums, in so einer gigantischen Wachstumsobsession sind, befeuert von den Stock Markets, die Botschaft, dein Leben könnte viel besser sein. Und das führt natürlich dazu, dass wir ständig auch in so einem Konsumfilm drin sind. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass eigentlich alle Menschen, die in den letzten 30, 40 Jahren auf die Welt gekommen sind und in einigermaßen freien, zivilisierten Welt unterwegs sind, wo eben nicht zensiert und gefiltert wird, eigentlich als Abhängige, als Addicts aufgewachsen werden. Die Gesellschaft muss als Addicts aufgewachsen werden, um diesem konsumorientierten gesellschaftlichen System, in dem wir leben, gerecht werden zu können. Und jetzt sind halt, das ist eine wichtige Entwicklung der letzten 100 Jahre, und die zweite wichtige Entwicklung, die dazu kommt, ist die Digitalisierung der letzten 30 Jahre. Weil dadurch sind die Kanäle, die Art und Weise, wie wir Manipulation ausspielen können, wie wir über die Datenerfassung noch viel, viel schlauer sein können.
Und viel auch individueller wahrscheinlich.
Und viel individueller, ganz genau. Jetzt haben wir die dritte Welle direkt vor uns, nämlich AI.
Ja, Mann.
Das heißt, da gibt es jetzt nochmal eine Verstärkung. Das hat dazu geführt, dass natürlich noch viel, viel effektiver diese Art von Manipulation, dieses Marketing stattfinden kann. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Performance-Marketing funktioniert, dann ist es ja auch nichts anderes als, man schaut sich an, was du auf irgendeiner Seite mal für irgendein Produkt angeschaut hast, klängt sich dann mit dem Cookie dahinter und begleitet dich dann und zeigt dir dann im Grunde genommen auf komplett anderen Plattformen immer wieder Werbung von diesem Produkt, so lange, bis du es dann irgendwann mal kaufst.
Mhm.
Und wenn man dann guckt, Brexit oder Trumps erste Wahl, da gab es ja diesen Cambridge Analytica-Skandal, wo Facebook halt unfassbar viele Daten an diese Organisation rausgehauen hat, und die haben auf Basis dieser Daten ein System entwickelt, wo die mehr oder weniger innerhalb von einfach nur durch die Analyse, welche Seiten du likest oder Instagram follows, ein Psychogramm entwickeln konnten, das dir so genau, so präzise vorhersehen kann, was du für ein Wähler bist und welche Message du brauchst, um dich entsprechend umzustimmen, um für den Brexit zu sein, um für Trump zu sein. Und die beiden, die Cambridge Analytica, die Geschichte und diese Facebook-Hacks haben Mitte der nicht 20er Jahre davor, Nullerjahre,
Zehnerjahre
eigentlich diese krassen, wichtigen, entscheidenden Wahlen verändert.
Krass.
Ja, das ist richtig krass.
Vor allem, weil für mich kommt direkt der Gedanke, wir leben ja in dieser Höher-Schneller-Weiter-Gesellschaft. Wir alle haben irgendwie was wir dann erreichen wollen oder verkaufen wollen oder so. Und eigentlich begeben wir uns selbst in diesen Teufelskreis, weil es dann ja eigentlich ist, ja, entweder du machst mit, ne, wenn du ein Produkt hast, wenn du irgendwas verkaufst, entweder du machst mit und spielst das Spiel noch effizienter als die anderen, oder du wirst halt abgehängt. Und selbst wenn du weißt, ey, das ist eigentlich perfide, was da läuft, aber ich habe ein Geschäft, ich muss was verkaufen, ich habe ein Produkt oder ich habe irgendwie eine Dienstleistung oder sowas, ja, ich muss da ja irgendwie mitspielen. Also ich habe zum Beispiel in diesem Coaching-Bereich, ne, also das ist ja auch die Überschneidung von uns, auch also eine der vielen. Weißt du, wie früh mir Leute gesagt haben, als ich meine ersten Kurse dann angeboten habe, und ich habe halt einfach einen Kurs angeboten, habe gesagt, hier ist ein Kurs und das ist, was wir da machen. Ne? Und die Leute alle so, ja, das ist ganz falsch. Du musst den Leuten erstmal sagen, welches Problem sie haben. So, du musst erstmal sagen, hey, du hast ein Problem und jetzt komme ich und löse das. Ne? Und ich habe das verstanden, ne, und habe auch gesehen, wie das funktioniert. Aber ich habe immer gedacht so, ey, das kann ich nicht machen, so, weißt du, ich kann nicht, weil du ja da eigentlich auf ganz direkte Art und Weise mit den Ängsten und den Unzulänglichkeiten, den Befürchtungen von Menschen irgendwie spielst und die eigentlich daraus Kapital schlägst, erstmal zu sagen, ey, pass mal auf, wir hatten eben diesen Satz, wir haben gesagt, dass dir das Internet und Social Media eigentlich die ganze Zeit entgegenschreit, dein Leben könnte viel besser sein. Ne?
Genau.
Steckst du immer noch in deinen alten, warum steckst du immer noch in deinen alten Kindheitsmustern? Ist doch jetzt mal Zeit los, ich zeig dir, wie es geht. Boom. Verdienst du immer, was? Du bist immer noch angestellt. Was soll das denn so? Ne? Also es wird dir ständig gesagt, was da, wo du bist in deinem Leben, ist nicht gut. Das ist nicht cool. Das ist nicht ausreichend. Du bist noch nicht ein geiler Macker oder eine coole Braut. Du musst da. Es wird ständig den Leuten gesagt,
Die werden halt auf
es ist ständig gesagt, ey, da, egal wo du gerade bist, es ist einfach auch nicht cool. So. Und was schaffen wir uns dadurch für eine Gesellschaft? Wir schaffen uns eine Gesellschaft, die trotz Überfluss an Reichtum und so weiter und so fort, entsprechend nicht von jedem Individuum. Ich sage nicht, dass jeder Mensch in Deutschland genug Kohle hat. No way. Ne? Ich sage gesamtgesellschaftlich gesehen so, ne? Sind wir ein sehr reiches, sehr sicheres Land. Du schaffst trotzdem eine Gesellschaft, in der jeder Mensch irgendwie das Gefühl hat, boah, eigentlich, nee, bin ich nicht richtig und bin ich nicht happy und bin ich nicht angekommen und da. Das ist so ein Doomsday-Machine eigentlich.
Total. Das ist eine skalierte Manifestation unserer Ängste.
Ja.
Und hält uns als Gesellschaft auch in so Angstzuständen. Was auch der Grund ist, warum therapeutische Angebote, Mindfulness-Angebote, Coaching-Angebote, Psychologie-Studiengänge auch überrannt werden. Weil genau die Leute merken innen drin, die möchten sich von diesem ständigen Druck, von diesem ständigen Gefühl, nicht gut genug zu sein, endlich befreien und das überwinden. Aber es ist nicht so leicht, weil es halt, wie gesagt, schon von klein auf anfängt. Ne? Guckst dir an, was im Kinder-TV für Werbung läuft, dann weißt du schon Bescheid. Die Kinder kriegen das von ganz klein mit. Oder wenn du merkst, wie Screentime die Suchtareale in den Gehirnen von Kindern triggert, als gäbe es keinen Morgen. Das ist schon krass zu sehen. Wenn du dein Kind mal irgendwie 3-4 Tage lang hintereinander, eine halbe Stunde lang beim Kochen, weil du alleinerziehend bist, irgendwie ein bisschen Peter Lustig hast gucken lassen und dann am 5. Tag eigentlich wieder der Partner da ist oder was auch immer, du Zeit hast oder das du nicht mehr willst, wie schwer es ist, das Kind dann davon wieder loszukriegen. Ne? Mhm. Aber gut, ich glaube, die Antwort auf die Frage, weil das ist natürlich eine Frage, die, glaube ich, viele Leute umtreibt, muss ich denn da eigentlich mitmachen, wenn ich nicht abgehängt werden möchte?
Mhm.
Und meine Theorie dazu ist, dass zum einen viele Menschen das auch durchschauen und ich glaube, denen auch einfach nur mal erklärt werden muss, dass das, was da gerade passiert, eine Art und Weise von Manipulation ist, von Hijacken deiner Ängste. Und wenn man das entsprechend offenbart, dann ist das ein Weg, sich auch gegen diese anderen Angebote durchzusetzen. Also anstatt zu sagen, so hey, dein Problem ist oder du fühlst dich einsam, du bist abhängig, du hast Stress, du hast eine unglaubliche Wut. Wenn du willst, dann zeige ich dir, wie du das, wenn du in 3 Monaten der entspannteste, coolste Slacker der Welt sein kannst, was ja dann immer so diese Stories sind. Statt das zu sagen, so du bist das Leid von irgendwelchen dahergelaufenen Coaches, immer so behandelt zu werden, als wärst du der letzte Lappen, dann kriegst du bei mir ein anspruchsvolles, niveauvolles und auf Augenhöhe respektvolles Coaching, das wirklich auch die Themen persönlich adressiert, die da existieren. Weiß ich.
Ne? Also, natürlich.
Um dadurch auch zu entlarven, was andere eigentlich dafür für Schindluder treiben. Das andere ist, dass ich in meinem ersten Buch, Meaning is the New Marketing, ist es eigentlich ein Appell
an
die Wirtschaft, Verantwortung zu übernehmen. Also es gibt zum Beispiel Werbeverbote für Tabak, für Alkohol. Von Drogen brauchen wir gar nicht erst zu reden. Warum gibt es die? Weil man die Gesellschaft vor sich selbst schützen will. Dann will die FDP wahrscheinlich was anderes sagen, aber zum Glück ist es ja schon so, dass du halt nicht irgendwie rumrennen kannst und alles überall zu jedem Zeitpunkt kaufen kannst. Ja. Und Deutschland ist noch eines der liberalsten Länder. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, müsste man eigentlich konsequenterweise auch sagen, eigentlich müsste jede Werbung aufgrund ihrer manipulativen Art, aufgrund ihres Einflusses auf die Psyche geprüft und entsprechend auch bewertet werden. Und da reicht es nicht, ab und zu mal eine Himbeere des Jahres an irgendjemanden zu verticken, der behauptet, die Milchschnitte sei das gesündeste Produkt.
Ja.
Sondern da muss man wirklich mal auch mit den Marketern ins Gebet gehen und denen vermitteln, was sie für eine unglaubliche Verantwortung für die mentale Gesundheit unserer Zeit haben.
Es gibt das ja auf manchen Ebenen gibt es ja schon, du darfst ja in Deutschland zum Beispiel keine Heilsversprechen machen, die nicht nach bestimmten Kriterien geprüft und beglaubigt sind und so weiter. Also ich kann ja nicht irgendein Nahrungsergänzungsmittel verkaufen und sagen, mit dieser Pille passiert ABC. Ne? Ja. Ich muss dann halt sagen, kann zu einem gesunden Leben beitragen. Weißt du, ich meine?
Ja, so.
Also es gibt schon gewisse Regelungen dafür, die sind aber alle noch physisch. Also da bezieht es sich immer noch auf körperliche Wirksamkeiten. Ja. Körperlich sind Zigaretten und Alkohol schlecht und so weiter, also schränkt mir das ein. Körperlich ist halt so Nahrungsergänzungsmittel, falsche Versprechen, ist keine Medizin und so weiter, schränkt mir ein. Der Bereich geistig, psychisch, psychologisch ist da noch komplett ausgeklammert.
Zum Beispiel eine Werbung, die ich gesehen habe, die mir wirklich den Atem verschlagen hat, war Fußballwerbung, Fußballwetten.
Hm.
Und da wurde in der, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den Anbieter erinnern, und noch kann ich mich genau an den Wortlaut erinnern, aber das, was übrig geblieben ist, ist, die Story war, anstatt selber Fußball zu spielen,
ja,
wette doch einfach, dann bist du auch dabei.
Ja.
Und das fand ich wirklich, ich dachte, das schlägt ja den Fass im Boden aus. Wie krass ist das? Diese Angst, irgendwie, eigentlich wäre ich beim Fußball gerne dabei und würde gerne spielen. Meist haben sie ja immer mal gemacht, ein bisschen. Und dann zu sagen, ist nicht mehr schlimm, dass du nicht mehr aktiv bist, dass du deinen Körper nicht mehr bewegst. Hier ist eine Ersatzbefriedigung, die dir genau dasselbe bringt. Und das ist halt pervers. Und sowas kannst du halt heutzutage noch senden. Das geht. Und da wäre meine Devise ganz klar, zu sagen, es müsste eine Art Ethikfilter geben.
Ja.
Auch wenn das fast schon nach der kommunistischen Partei in China oder so klingt, ich weiß. Aber es müsste trotzdem in irgendeiner Form eine Bewertung geben, die zumindest dem Publikum, den Menschen auch die Möglichkeit gibt, zu vermitteln, was da eigentlich gerade für Manipulation passiert. Und das findet nicht statt. Und ich appelliere an die Verantwortung der Unternehmen, weil ich auch sehe als Marketier, ich mache das ja auch schon 30 Jahre jetzt, dass Menschen heutzutage immer schlauer und kompetenter sind, auch in der Rezeption von Werbung.
Hast du da wirklich, hast du das Gefühl? Ja,
ja,
okay.
Schon. Die Kids, die können, also zum Beispiel Jugendliche, nehmen Online-Werbung gar nicht mehr wahr. Die findet, du kannst Online-Werbung einen Tag lang auf irgendwelchen Websites ausspielen und dann fragst du die Kids, was die gesehen haben, die können sich ja nichts davon erinnern. Das ist für die nicht da.
Ja.
Das heißt, ihre Rezeption passt sich auch an diese Welt an und die durchdringen auch, wie Performance-Marketing funktioniert und wie man so Systeme hackt und sowas. Checken. Nicht alle, aber immer mehr.
Ja.
Das heißt, da ist eine wachsende Medienkompetenz vorhanden. Und ich glaube, dass diese Menschen einen größeren Anspruch, eine größere Erwartungshaltung haben, Unternehmen gegenüber, was ihre Rolle in der Gesellschaft darstellt. Ja, also Unternehmen, die irgendwie in China so Zwangsfabriken mit uigurischen Menschen betreiben oder die ihren Giftmüll in Alaska ins Meer kippen oder die halt einfach schlechte Wertschöpfung haben, die auf Kosten von anderen geht, das wird heute noch viel mehr offenbart geahndet und dann mit Cancel bestraft, als es vor 30 Jahren noch möglich und tatsächlich der Fall war. Genauso, wenn es um das Thema Greenwashing geht.
Also, yeah.
Das Absurde ist ja, auch perfide, schönes Wort, dass Unternehmen diesen Trend erkannt haben, dass die Menschen erwarten, dass die Unternehmen Verantwortung übernehmen. Die Unternehmen reagieren halt mit Werbung genauso wieder manipulativ.
Yeah.
Die Welt geht kaputt, aber hey, wir kommen und jede Kiste Krombacher schützt einen Quadratmeter Regenwald, was natürlich totaler Quatsch ist. Ne?
Ja.
So viel Krombacher kein Mensch trinken, dass das irgendwie annähernd das Problem lösen würde im Amazonas. Und genauso hast du natürlich ständig dann diese Botschaften so hier, wir sind nachhaltig, wir kümmern uns um deine mentale Gesundheit, nur weil wir irgendwie was auch immer nicht machen. Und das wird dann wiederum auch offenbart und entlarvt. Aber es ist so ein Wettkampf, so ein Wettlauf. Wer ist mit seiner Manipulation schnell genug und nutzt die technischen Möglichkeiten schnell genug, weswegen es super interessant ist, was jetzt mit diesem ganzen künstlichen Intelligenzbewegung passiert. Oder wer wird entsprechend offenbart, entlarvt und in der Öffentlichkeit auch dafür entsprechend präsentiert als Schindluder treibende Unternehmung. Und da hoffe ich, dass wir schnell mal dahin kommen, dass wir die Verantwortung, die wir für uns selbst, für unsere Kinder uns wünschen, auch in die Gesellschaft übertragen. Weil nur wenn wir als Gemeinschaft diese Verantwortung sehen und übernehmen, haben wir eine Chance, eine glückliche Menschheit zu werden.
Hast du in deiner, du hast gerade gesagt, über 30 Jahre eigentlich bist du Marketer, ne? Ja. Marketier. Hat sich deine Einstellung verändert dazu, was Marketing ist und was gutes Marketing ist und was deine Rolle optimalerweise sein kann da drin? Hat sich das verändert oder warst du eigentlich von Anfang an schon sehr conscious über das, was da abläuft und so weiter? Oder bist du mit einer ganz anderen Motivation rein und das hat sich dann irgendwie entwickelt?
Nee, ich bin erstmal ins Marketing rein und da galt natürlich in den 90er Jahren, hat man das alles ja nicht. Ich bin aufgewachsen in der Zeit, wo so ein bisschen Generation X, ne, diese Zeit, aber also auch alles ist scheiße und das Leben ist eine Qual, aber auch diese Zeit des Internets, als es aufkam und auf einmal alles war möglich, ne, diese Dotcom-Bubbles und auf einmal sind alle erste Klasse durch die Welt geflogen. Da war natürlich schon am Anfang, gerade auch mit dieser Musikindustrie-Background, dass mehr ist mehr. Je krasser, desto besser. Das war ganz klar. Ich vor allem auch als arabischer Junge, ich habe mein Abi gemacht, aber keine Ausbildung, kein Studium, Schwierigkeiten, einen Job zu bekommen, habe viel Diskriminierung erfahren. Da hast du natürlich umso mehr in so einer Gesellschaft, wo du eigentlich nicht dazugehörst und ständig damit reflektiert wirst, nicht dazuzugehören, diesen Wunsch, nicht nur dazuzugehören, sondern auch allen mal zu zeigen,
was los ist.
Was los ist. Das heißt, das ist extrem gewesen. Ja. Dieser Wunsch nach Geltung, nach Erfolg, nach Geld, nach Reichtum. Weil das waren für mich so diese Symbole gleichgesetzt mit Erfolg, mit Zufriedenheit, mit Einfluss, mit nicht mehr von oben herab behandelt werden müssen. Das hat sich aber geändert, als ich auch in den 10er Jahren, nachdem ich bei MTV auch dann 4 Jahre für den Digitalbereich Mittel-Ost-Nordeuropa, zuständig war. Also eine recht gute Rolle, war so alles von Product Marketing, Development, Software Engineering, also so einen ganzen Digitalbereich, wo es dann echt darum ging, also so die SpongeBob-App und was weiß ich nicht alles, wo es wirklich so Zielgruppen halt irgendwie zwischen 3 und 8. Ja. Und man musste sich dann überlegen, wie man den Kids dann oder den Eltern dann noch ein Abo verkauft. Und da habe ich schon gemerkt, wenn mein Sohn dann zu MTV reingekommen ist und er dann wie so ein Zombie dann vor diesen SpongeBob-Screens gefreezed ist, weil zu Hause durfte er das nicht
mehr.
Da habe ich schon gemerkt, so, ist vielleicht was nicht in Ordnung. Dann gab es meinen zweiten Burnout, Scheidung, ich war in einer schwierigen Lebenssituation, so 2012 war das. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang nichts gemacht, irgendwie war in einem Garten, Marmelade gekocht, Baumhaus gebaut und so. Das war eine sehr, sehr wichtige Phase, wo ich auch viel Zeit mit meinem Sohn hatte und habe dann wieder angefangen zu arbeiten als freier Brand Strategist, Berater. Habe dann für Tabak, Pharma, Banken gearbeitet und habe richtig große Projekte, auch internationale Projekte gemacht, habe mich dumm und dämlich verdient. Und irgendwann 2014, Anfang des Jahres, kam mein Sohn und meinte so, Papa, was machst du eigentlich jetzt beruflich? Und da habe ich gemerkt, als ich ihm versucht habe, das zu erklären, was ich eigentlich mache, ist, Menschen zu manipulieren, damit die mehr Sachen kaufen, die eigentlich giftig für sie selbst und für die Welt sind. Und das war in einem Bankenbusiness so, das war im Pharma-Business so, und Tabak brauche ich gar nicht erst anzufangen. Und beim Tabak war es so, dass ich da sogar die ganzen Best Practices von so Rifle Companies und so Waffenbusiness rauskramen musste, um zu vermitteln. Also das war so die Liga, welche Taktiken erfolgreich angewendet werden können in so krisengeschüttelten Industrien. Und da habe ich schon gemerkt, so, okay, jetzt wird's dirty. Und hab dann für mich persönlich gesagt, so, nee, jetzt ist Schluss. Und bin dann zu Adidas gekommen und habe dann diese große Möglichkeit bekommen, bei Adidas eine neue Form von Marketing zu probieren. Weil da war die Situation, dass Nike im Jahr von der Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2014 im Heimmarkt in Deutschland, im Jahr, wo wir also zigtausende von diesen Trikots mit den 4 Sternen verkauft haben, also ich sag schon noch wir von Adidas, die Marktführerschaft übernommen hat im Fußballbereich. Ja, das war ein ganz harter Schlag und auch sonst war Adidas zu diesem Zeitpunkt doch recht schwach unterwegs und deswegen war die Bereitschaft, Risiken einzugehen, neue Dinge auszuprobieren, besser. Und habe dann halt angefangen, eben nicht mehr diese Werbung, Außenwerbung, ganz viele Plakate, sondern eher, lass uns doch Zentren entwickeln, wo die Menschen tatsächlich hingehen können und ein Erlebnis haben können mit anderen, also Community Building. Und das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern das kam eigentlich aus so einer Forschungsperiode, wo wir mit ein paar Leuten, unter anderem Nico, Malte, Leute, die du auch kennst, sehr intensive Fokusgruppen, Konversationen hatten mit Jugendlichen, 15, 16, 13 teilweise, aus den verschiedenen Sportarten, was denen eigentlich in diesem Branding-Ding so wichtig ist. Und was wir festgestellt haben ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was die Kids sich von Marken erwarten, und dem, was sie eigentlich brauchen. Ja? Und was sie von Marken erwarten ist, noch krassere Turniere, schicke Schuhe, kostenlose Merch, wenn sie bei irgendwelchen Turnieren mitmachen. Was sie aber eigentlich brauchen, ist ein Problem für ihr ureigenes Thema, was meisten Kids, viele mit Migrationsgeschichte eigentlich umtreibt, nämlich Anerkennung, Zugehörigkeit. Und wir haben versucht, neue Strategien zu entwickeln, um dieselbe Ergebnis zu erzeugen und auch viel nachhaltigeres Ergebnis zu erzeugen. Dann habe ich so eine Strategie entwickelt, die im Grunde genommen die Überschrift war, weg von Fireworks-Marketing, wo du halt von einer Sekunde
ein Ding nach dem anderen zündest.
Ding, einfach nur so einmal die Luft, jetzt ein neues Produkt, bam, dann hast du 10 Sekunden, sieht der Himmel geil aus, aber es bringt niemandem was und erzeugt nur Müll. Ja? Und zu Fire, so etwas, was dich konstant begleitet. Da haben wir diese Bases aufgebaut in Berlin, Runbase, Footballbase, haben die Run Awareness-Community aufgebaut. Und das war so erfolgreich, weil wir den kostenlose Trainingsmöglichkeiten, Begegnungen mit anderen Menschen, die Gesundheit. Adidas Claim ist, through sports you have the power to change lives. Und die Frage, die ich gestellt habe, war, was macht Adidas denn, um Leben zu verändern? Ja. Außer einfach nur Produkte herzustellen. Das reicht ja nicht. Was ist denn mit dem? Ich helfe dir zu verstehen, wie man das Produkt benutzt. Ich helfe dir, einen gesunden Lebensstil zu adaptieren. Ich helfe dir, andere Menschen zu begegnen, die dieselben Interessen haben. Das alles haben wir dann da hinzugefügt. Und das hat halt den Marktanteil innerhalb von kürzester Zeit extrem geboostet. Hat ein bisschen gedauert, bis es so greift, aber dann war das sehr erfolgreich. Innerhalb von 3 Jahren haben wir da in Berlin Frankfurt, München und Hamburg ganz tolle Ergebnisse erzielen können. Und da wurde ich ja noch befördert und durfte diese Adidas Runners Community dann weltweit ausrollen, was eine tolle Gelegenheit war, weil in Deutschland, wie du schon richtig sagst, haben wir schon recht hohen Standard. Aber wenn du nach Indonesien gehst, nach Südafrika, nach Südamerika, nach China, bis hin nach Australien und dort Menschen, die nach Indien, ganz zu schweigen von Indien, dort die Menschen die Möglichkeit gibst, so einen Safe Space zu erzeugen und Menschen zusammenzubringen und wirklich kostenlose Trainingsangebote, die Möglichkeit, Schuhe zu testen, was in diesen Ländern ja eigentlich komplett nicht gang und gäbe ist, dann entsteht auf einmal etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es dieser dritte Weg ist. Und das, um jetzt deine Frage nochmal nach einem sehr langen Monolog zu beenden,
ja, super,
hat dann in dieser Zeit 2014, 2015 bei mir mein Verhältnis, meine Einstellung zum Marketing grundlegend verändert. Weil ich gemerkt habe, man kann mit einem Beitrag leisten. Es gibt eine große Frage, die zu beantworten, die ist Human Value or Shareholder Value beim Marketing. Geht man hin und macht alles, jegliche Manipulationsstrategie, nutzt jeglichen technologischen Vorteil aus, um Shareholder Value zu generieren. Also dann ist es eben völlig egal, was mit dem Menschen dahinter ist. Dem verkaufe ich den Alkohol, bis er umkippt, aber Hauptsache die letzte Flasche kauft er bei mir.
Ja.
Oder versuche ich Human Value zu erzeugen. Und meine These ist, wir kommen in eine Zeit, gerade aufgrund der Tatsache, dass die Welt gerade so unter Druck steht und so viele Herausforderungen hat und so sehr geteilt ist, wo die Menschen, wo der Shareholder Value nur noch dann möglich ist, wenn du Human Value sozusagen an die erste Stelle setzt. Und das haben wir bei Adidas oder das sehe ich bei vielen Unternehmen, also Patagonia und diverse andere Beispiele gibt's da, immer mehr Companies, hier DAF zum Beispiel, ne, die sehr sehr erfolgreich das Schönheitsideal in Werbung verändert haben. Erstmal eben nicht diese hübschen dünnen Models zu nehmen, sondern wirklich da Diversität und Körperform in allen Formen und Möglichkeiten zu präsentieren und das auch mit so einer Positivität, nicht das als ein Problem oder als etwas Negatives zu konnotieren, sondern das einfach als die Vielfalt des Menschseins zu präsentieren und da auch Forschung zu betreiben, in die Tiefe zu gehen. Das sind alles so gute Beispiele dafür, wie Werbung oder wie Marketing das sehr wohl Human Value erzeugt, trotzdem eine Marke sehr erfolgreich macht.
Jetzt könnte man mit böser Zunge natürlich sagen, ja okay, sind sie noch schlauer im Marketing geworden.
Ja.
So. Aber hast du dort mitbekommen, hast du das gesehen, dass sich wirklich auch bei den Menschen was verändert hat? Also, dass du wirklich gesagt hast, okay, es gab diese Community, die sich dadurch gebildet hat. Es hat Leuten die Möglichkeit gegeben, bestimmte Sachen zu machen, über sich hinauszuwachsen und so weiter. Weißt du? Also, ich glaube, was ich fragen will, ist, wie nachhaltig ist der Effekt dieser Veränderung, weißt du?
Ja, weiß ich. Also zum einen gebe ich dir recht. Na, wenn man, also es gab mal so, genau wie From Fireworks to Fire war in unserer Punchlines auch Inspiration like instead of Manipulation.
Ja.
Na, anstatt zu manipulieren, die Leute zu inspirieren. Ja. Damit haben wir es natürlich auch in die Tasche gelogen, weil wir haben nichts anderes gemacht, als unsere Manipulation nur ein bisschen geschäftet. Das ist nichts anderes als eine Manipulation. Aber es hat tatsächlich unglaublich vielen Menschen weltweit, ich möchte mal sagen, mehreren hunderttausend Menschen, allein diese Adidas Runners Geschichte, lebensverändernde Möglichkeiten gegeben. Du musst dir Folgendes vorstellen, weltweit leben wir jetzt gerade so ungefähr in der Zeit, wo das Verhältnis von den Menschen, die auf dem Land wohnen, zu den Menschen, die auf der Stadt wohnen, kippen. Ja, also
später. Klar.
2050 sind 60% der
in der Stadt,
ja. Sind in der Stadt. Das heißt, die Städte wachsen und die Länder, die Landgebiete eher nicht. Es kommen also jedes Jahr eine gigantische Menge an jungen Menschen, meistens circa unter 30, 80% von denen Single, wegen eines neuen Jobs, wegen einer neuen Opportunität, weswegen auch immer, in die Städte rein und haben da erstmal keinen Anschluss. Deswegen hast du auch diese großen Probleme der Einsamkeit, der Secludedness. Leute hängen dann eigentlich nur noch auf einmal zu Hause in ihrer Wohnung, wenn sie eine haben, und sind online. Ne? Versuchen sich dann irgendwie diese menschliche Beziehung oder diese Nähe zu holen. Fühlen das aber nie, weil es ja nicht da ist. Da für solche Gruppen sind solche Angebote natürlich toll, weil du hast drei Sachen in einem. Auf der einen Seite begegnest du jemandem. Das zweite ist, du hast eine gesunde Lebensoption, die du da auf einmal hast. Und das dritte ist, du hast du lernst etwas. Du lernst etwas über Sport, über die Stadt, lernst natürlich Ecken der Stadt kennen, die du sonst nicht kennenlernst. Und das hat so gut funktioniert weltweit. Die Community gibt's auch heute noch, ist auch die weltweit größte Brand Sports Community, und hat so vielen Menschen, wir sponsern ja auch viele Races, also Adidas sponsert ja viele Races, ne? Boston Marathon, Berlin Marathon und so weiter und so fort, und dementsprechend können wir dann auch diesen LäuferInnen, diesen AthletInnen die Möglichkeit geben, dann bei so Rennen teilzunehmen. Und wenn du dann einmal so ein Halbmarathon oder so ein 10K oder so ein Marathon gelaufen bist, das verändert dein Leben. Und ich möchte mal sagen, dass so viele Adidas Runners Babies inzwischen existieren, wo einfach nur die Leute sich übers Laufen kennengelernt und gefunden haben. Als das allererste Baby kam, es war so 2016 oder sowas, da waren wir alle komplett aus dem Häuschen. Und inzwischen kann ich sagen, es sind so viele Leute, dass ich schon mit gutem Gewissen sagen kann, ja, ist auch Manipulation, aber es gibt immer einen anderen Weg. Es gibt immer einen Weg, der weniger schädlich ist. Weil lass es auch nicht verheimlichen, dass es ja auch viele Vorteile hat, in einer freien sozialen Marktwirtschaft zu existieren. Ich möchte ja gar nicht in einem Land leben, wo jegliche Form von Konsum oder wirtschaftlicher Ambition reglementiert wird. Ich freue mich, ich will diese Freiheit. Ich will auch hart arbeiten und dann irgendwie ein bisschen mehr zur Verfügung haben können. Mich stört nur, dass das irgendwie seit 100 Jahren so schleichend und seit der digitalen Revolution halt auf Steroiden in so eine Richtung gegangen ist, die halt zum Effekt hat, dass die Menschen auf Skala immer größere Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit
haben. Ja, eigentlich immer unglücklicher werden.
Immer unglücklicher werden, obwohl der Lebensstandard, steigt, wie du es gerade beschreibt, gesteigt. Und zum anderen aber auch die Schere zwischen Arm und Reich immer wächst. Mhm. Was auch dazu Grund hat, dass viele dieser großen Unternehmen, die Zugang zu diesem Wissen, zu diesen Manipulationstechnologien haben, das auch viel schneller einsetzen können. Siehe Amazon und Co. Und dementsprechend so proprietäre Ökosysteme erschaffen haben. Das machen alle großen Unternehmen. Ja. Dass das dann immer schwieriger wird für kleinere Unternehmen dagegen anzustehen. Und diese Schere, dies wird ein Problem. Und das sehen wir jetzt gerade in der Flüchtlingskrise, in der Flüchtlingsbewegung, was nichts anderes ist als ein Ergebnis dieses Aushöhlens anderer Regionen der Welt. Und jetzt kommen die Leute halt hierher. Und da darf man sich nicht beschweren, jetzt irgendwelche Mauern bauen, das wird nicht funktionieren. Und darüber muss man sich klar sein. Deswegen immer diese Makroperspektive darauf zu sehen, was wirtschaftliches Handeln auch für eine Verantwortung erfordert.
Jetzt hast du eben, als du erzählt hast, fast so in einem Nebensatz gesagt, ja, und dann hatte ich meinen zweiten Burnout und dann und so weiter und so weiter. Ja. Und dein zweites Buch, also dein erstes Buch, Meaning is the New Marketing, ne? Das schlägt ja genau, das handelt genau von diesen Themen. Das schlägt auch sowohl einzelne Menschen als auch Startups, ne, und so weiter vor, okay, schaut euch das anders an, euer Marketing und eure Brand und euren Purpose und so weiter, ne? Und dein zweites Buch, Die sieben Säulen des Seins, ne? Lustigerweise beides mit sieben, ja, das andere sind die 7C quasi, so, genau. Oder 7Cs, also die sieben Säulen des verantwortungsvollen Marketings. Das andere sind die sieben Säulen des Seins. Das ist ein Shift eigentlich zu deiner persönlichen Geschichte und deinem persönlichen Leben und deiner persönlichen Verantwortung, die du in deinem Leben mit den ganzen Herausforderungen begonnen hast zu übernehmen. So. Und da würde ich gern so ein bisschen, also das, was du erzählen magst, ein bisschen einfach mal gucken, weil man hat jetzt gehört, okay, ich war bei MTV und dann das, da, und da sagen ja viele Leute, ey, boah, der führt das Traumleben, ne? Der führt das Leben, wo ich mir denke, boah, wenn ich mal einen geilen Job haben könnte, dann wäre es vielleicht bei so einer großen Marke, ja, name it, you name it, was dir halt gefällt. So. Und dann in so einem Nebensatz droppst du halt dieses so, ja, ich hatte einen Burnout, ich war im zweiten Burnout und so weiter. Wie ist das bei dir dazu gekommen, dass du vermeintlich eigentlich einen Job machst, der total bedeutsam ist, der total cutting edge, Zeitgeist, ja, damals halt MTV, das war ja so im Entertainment-Bereich so das eine der sexiesten Sachen, die man sich so vorstellen kann, so. Und dann kommst du in Burnouts, ja. Wie passiert das? Wie ist dir das passiert? Wie hast du das damals erlebt? Und was hat dazu geführt, dass du dann Pause gemacht hast, wieder weitergemacht hast, das dann nochmal reproduziert hast eigentlich und einen zweiten Burnout bekommen hast, so, ne? Ich meine, das heißt, da muss ja auch ein Muster gewesen sein, was dich immer wieder in eine ähnliche Bahn gelenkt hat, so.
Ja. Ich glaube, als Kind, ich glaube, da gibt's vielen Menschen so. Es gibt so diese zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist natürlich die Migrationsgeschichte, ständig, was ich gerade schon erklärt habe, dieses Gefühl zu haben, nicht dazuzugehören. Dann ist es natürlich so dieser Wunsch, doppelt, dreifach reinzuhauen, also zu arbeiten, zu schaffen, nett zu sein, Leute einzuladen. Es war teilweise auch so, dass man dachte, man muss jetzt irgendwie besonders cool sein oder besonders so und so sein, besonders anders sein, als man eigentlich ist, um gemocht zu werden, weil man sich selbst diese Selbstliebe, diese Selbstwert nicht zugesprochen hat.
Ist es so, dass dir als Kind von deinem Umfeld, von der Gesellschaft zurückgespiegelt wurde, so ein bisschen, du bist nicht ganz so gut, du bist nicht ganz so richtig, du bist irgendwie, weißt du, ist dir das intensiv gespiegelt worden, auch wenn du aufgewachsen bist?
Ja, also schon immer. Also es fing an im Kindergarten, da wollten ein paar Kinder mit mir nicht spielen, weil ich schmutzig war, bis zur Schule, wo bestimmte Lehrer sich geweigert haben, meinen Namen so auszusprechen, wie ich das wollte. Und absurderweise, ich heiße Youssef, wollte aber Josef genannt werden, weil ich dazugehören wollte.
Ja.
Also, habe ich gesagt Josef, weil meine deutsche Stiefmutter auch meinen Namen immer so ausgesprochen hat. Also die war auch ein deutsches Hitlermädchen, 1928 Potsdam geboren, und die hatte auch nicht mal alle Tassen im Schrank. Auf jeden Fall der Lehrer, der dann sagte, nee, du hast so einen schönen türkischen Namen, ich nenne dich Yusuf, nachdem ich ihm dreimal erklärt habe, dass ich A, kein Türke bin, B, auch nicht Yusuf heiße, sondern Josef genannt werden möchte, und das komplett ignoriert hat, da merkt man schon so, scheinbar ist das egal. Dann geht es mehr darum, dass er so als der coole Dude, der das irgendwie alles im Blick hat, aber dem ist egal, wer ich bin. Mhm. Bis hin zu, als ich dann mein Abi gemacht habe und dann einfach Bewerbungen geschrieben habe und dann sehr, sehr viel, kaum Feedback überhaupt bekommen habe, in der Zeit, wo du die Sachen noch ausdrucken und wegschicken musstest, und B, die Sachen nicht zurückbekam, doch abweisend war. Ne?
Da gibt's ja, hab ich neulich mehrmals gesehen, gab es diesen Versuch, ne, mit dieser, gab es ein Foto von, es war eine Frau, und auf dem ersten Foto hatte sie, also ganz, ganz dezent, aber ein Kopftuch auf und halt einen arabisch klingenden Namen, ne? So. Und dann haben sie halt die gleiche Bewerbung mit dem Foto und dem Namen. Und dann haben sie halt geguckt, wie viel Feedback kam. Dann haben sie das gleiche gemacht mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Foto, der gleichen Frau, aber ohne Kopftuch. Und es war schon erheblich mehr Feedback. Auf die gleiche Bewerbung, den gleichen Namen und so weiter und so fort. Und dann haben sie dieser Dame, die, also hätte auch Sabine heißen können, haben sie halt geschrieben, okay, die heißt halt Sabine Schmidt oder was auch immer oder sowas, ne? Nochmal exorbitant mehr Feedback auf die exakt gleiche Bewerbung der exakt gleichen Person, nur halt, was steht da für ein Name und sowas, ne? Das heißt, für viele Menschen, die so wie ich Michael Kurt heißen und dann halt so auch als Michael Kurt durch die deutsche Gesellschaft gehen, ist es bis heute noch manchmal schwer nachzuvollziehen. Nicht, weil man es nicht glaubt, sondern weil dieser Teil der Erfahrung in unserer Gesellschaft fehlt mir halt aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung, fehlt mir das. Ich bin mit Leuten aufgewachsen, die das ständig erlebt haben. Das heißt, ich bin dafür auf eine gewisse Weise sensibilisiert. Aber mir persönlich fehlt noch diese Erfahrung. Das heißt, deswegen auch, jetzt habe ich ganz viel Anlauf genommen, um dir aber eigentlich zu sagen, erzähl darüber gern so viel, wie du möchtest, weil es wichtig ist, das wirklich auch zu hören, dass das ein Teil der Gesellschaft ist und dass ganz viele Menschen, so unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kumpanen im Tennisverein oder whatever, mit diesen Erfahrungen
in diesem Land aufgewachsen sind und dadurch geprägt sind.
Ja.
Das vergessen Menschen wie ich, Michael Kurz, wir können sowas vergessen, weißt du? Und wir müssen daran erinnert werden, das ist wichtig.
Ja.
Ich meine, du bist jetzt nicht der Ambassador dafür, aber weißt du, jetzt wo wir halt gerade quatschen.
Also lass mich dazu vielleicht noch zwei Sachen sagen.
Gerne.
Das eine ist, ich erzähle noch mal kurz, wie das für mich war, weil du mich jetzt noch mal gefragt hast. Und das andere ist, ich erzähle dir, warum diese Migrationsgeschichte eigentlich nur ein Bruchteil von dem Auslöser war, warum ich da Burnouts hatte.
Ja, Mann.
Also das möchte ich auf keinen Fall auch nur darauf reduzieren. Also zum einen, was ich immer gerne erzähle, ist, früher, als ich klein war, haben Leute so mit mir gesprochen. Du nix hier spielen, du gehen. Ne? Das war so, okay, Bauarbeiter, sprech, du denkst, und ich konnte besser Deutsch als die meisten deutschen Opas, die mir so Sprüche gedrückt haben und hab dann immer eloquent reagiert, was sie natürlich nicht gerade positiver gestimmt hat. Und heute reden die Leute mich auf Englisch an. Das heißt, egal wie, ich werde nie als Deutscher wahrgenommen. Ich werde nie als einer von denen wahrgenommen. Das ist, auch wenn es noch so freundlich gemeint ist, auch wenn die nette ältere Dame meint, so, naja, mich interessiert ja, woher sie kommen, heißt es immer so, ja, du bist ja nicht von hier. Ja. Und diese Manifestation dessen, so, weißt du, wie ich oft noch höre, du sprichst aber gut Deutsch. Ja. Von Leuten, wo du denkst, so, du müsstest doch eigentlich jetzt gecheckt haben, dass das nicht geht. Das kann dir jeder, der so ein bisschen türkische, arabische oder wie auch immer geartete südländische Wurzeln hat, bestätigen, das erleben ja alle. Das ist das eine. Das heißt, diese ständige Spiegelung, du bist ja eigentlich nicht hier, ein Teil von uns. Ne? Das wird auch nochmal 100 Jahre dauern und dann ist das hoffentlich vorbei, aber die Zeit müssen wir uns noch nehmen. Und bis dahin wird es nochmal auch am rechten Ende des politischen Spektrums eine Menge Wirbel geben, weil die Leute merken, langsam wird die Luft dünner für die bio-deutschen Gedanken. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass es unser gesellschaftliches System auch sehr, sehr leicht macht, sich zu verausgaben, sich zu erschöpfen.
Absolut.
Ja. Ja, das ist auch sicherlich eines dieser Dinge, dieser Punkt, dein Leben könnte so viel besser sein.
Ja.
Und das fängt an mit deinen Eltern, die sagen so, naja, dein Leben soll besser sein als meins, aber eigentlich ist es auch nur so ein Ego-Ding, so ich möchte was haben, damit ich meinen Freunden und meinen Leuten auf dem in der Kneipe oder auf dem Golfplatz, je nachdem, erzählen kann, was für ein toller Typ mein Sohn oder meine Tochter geworden ist. Und das hört auf mit der Einsamkeit, die wir erleben, dieser wachsenden Einsamkeit. Die Gesellschaft, die Welt hat sich auch durch diese technologische Möglichkeiten, die Art und Weise, wie wir reisen, die Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir Nachrichten konsumieren, wie wir kommunizieren, es hat ja so alles in den letzten 30 Jahren so massiv verändert, da sind wir als Menschen, egal wie schnell wir Evolution hinbekommen, nicht mitgekommen. Und ich glaube, dass das viele Menschen überfordert, mich auch. Und dieses, was ich mir wünsche, was mir vorgegaukelt wird von meinem Leben, wie geil das eigentlich sein könnte und wie es sich tatsächlich angefühlt hat. Es war so eine große Diskrepanz, dass ich dachte, ich kann das mit einfach mehr arbeiten, mehr Drogen nehmen, mehr Rausch, mehr Dopamin-Festival irgendwie überwinden. Aber das Gegenteil war der Fall. Es wurde immer schlimmer. Und die Crashes wurden immer tiefer, bis ich halt irgendwann natürlich auch dann gekommen bin, wo ich viel therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen musste, wo ich viel suizidale Gedanken hatte. Und ich weiß, wenn ich diese Therapieangebote nicht in Anspruch genommen hatte, und ich habe mich auch da gewehrt, weil auch da habe ich Rassismus erlebt. Auch da hieß es, naja, du hast ja scheinbar ein Drogenproblem, also geh mal zur Drogentherapie. Wo ich gesagt habe, so, ja, ich bin seit irgendwie 3 Monaten clean. Ich wurde extra hier hingeschickt, um eine Therapie zu starten. So, ja, nee, da sind wir nicht die Richtigen. Habe ich gemerkt, okay, den tätowierten Kenneck wollen die ja nicht. Und das hat mich gerettet, diese therapeutischen Angebote, als ich dann welche gefunden habe. Also kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwann mal ein Punkt ist, das ist genau wie eine physische Krankheit auch heilbar. Und es ist nicht leicht, aber es ist wichtig.
Und wie hat das bei dir Knack gemacht zu merken, ich muss so ein therapeutisches Angebot wahrnehmen? Und wie oft hat jemand vielleicht zu dir gesagt, ey, mach das mal, und du so, nee, brauche ich nicht. Weißt du? Also was war bei dir diese Wende?
Drogenüberdosis. Und es war nicht so, dass ich jetzt heroinmäßig irgendwie ohnmächtig war und dann mich irgendjemand gefunden hat und rechtzeitig mich wieder animiert hat, sondern eher so, dass ich irgendwann mal komplett den Unterschied zwischen Realität und Rausch nicht mehr übereingekommen habe. Es gab so einen Abend, ich glaube so Februar 1994 muss es gewesen sein. da ist so alles zusammengekommen. Es war so ein dunkler Tag. Nach zwei Tagen Feiern habe ich, also ich weiß bis heute nicht, ob die Sachen, die da passiert sind, wirklich passiert sind oder ob ich mir den eingebildet habe. Auf jeden Fall kam die Polizei, alle meine Freunde, die auch alle drauf waren, meine Schwestern und mein Vater zusammen, um eine Situation zu erschaffen, die mich dann zum kompletten Zusammenbruch geführt hat. Und dann ist mein Vater mit mir halt irgendwie zu so einem Hausarzt und dem habe ich bis dahin auch erzählt, ich hätte nur gekifft und der dachte, ja, Kiffen ist auch wirklich gefährlich. Und ja. Ist es auch, muss ich sagen, aber ich habe damals halt irgendwie sehr, sehr multitoxisch war ich unterwegs und der hat mich dann überführt zu einem richtigen Therapeuten. Mhm. Und dann da fing das dann an. Und dann hatte ich erstmal die eben genannte Erlebnis. Okay. Dann war so ein halbes Jahr lang auch nichts mehr. Und dann bin ich dann irgendwann in so ein Programm reingekommen und habe dann irgendwie die Möglichkeit gehabt, an mir zu arbeiten. Meine Schwester war auch Coach. Die Lina, meine älteste Schwester, die war auch meine Ersatzmutter und meine Steuerberaterin, Strategin, die hat mir geholfen, wenn ich Heartbreak hatte und so weiter. Das heißt, die hat auch nochmal eine wichtige Säule für mich. Ist dann aber 2005 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und das war eine ganz krasse Phase des Relapse für mich. Und da ging es nochmal richtig zur Sache. Und seit dieser Zeit, seit 2005, bin ich dann auch in so ein Vakuum rein und hatte dann 2006 ein Startup. Wir haben irgendwie mit einer PowerPoint-Präsentation 20 Millionen Funding bekommen, also absurde Zeit. Ja. Und haben die dann innerhalb, oder 16 davon, innerhalb von 4 Jahren verbrannt, voll gegen die Wand gefahren, alle Fehler gemacht. Ein tolles Projekt, wir haben super viele Preise bekommen, aber es hat sich, wir waren 10 Jahre zu früh mit dem Geschäftsmodell. Und da war es so, dass ich auch dachte, als ich gemerkt habe, so, das funktioniert ja doch nicht. Weil du kriegst erstmal diesen Vertrag, dieses Angebot und denkst, boah, jetzt hast du es geschafft. Na, jetzt alle Probleme sind gelöst. Mein Sohn kam auf die Welt 2008 und ich dachte so, boah, wir können uns alles leisten. Mhm. Aber es waren 80-Stunden-Wochen und die brutalste Zeit meines Lebens arbeitstechnisch. Und meine Ehe ist da schon angeknackst. Ich war zu dem Zeitpunkt ein sehr, sehr schwieriger Vater, hatte meine Marihuana-Sucht nicht im Griff und habe mich dann einweisen lassen, nachdem ich am 23. Dezember 2008 die Kündigung in meinen Briefkasten geschmissen bekommen habe von meiner eigenen Company. Hm. Und da war dann Schluss. Bin ich dann nach Weihnachten in die Klinik, habe mich dann da behandeln lassen. Erstmal meine Entgiftung, was schon nicht ganz ohne war. Und danach dann eine Drogentherapie angeschlossen. Und da fing das dann so an. Das war mein erster Burnout, dass ich dann erstmal eine Zeit lang brauchte. Aber da ich halt keine Kohle hatte, musste ich direkt relativ schnell weiterarbeiten. Also hatte nur so 3 Monate.
Ah, okay, ja.
Und nicht mal. Und deswegen hatte ich nicht wirklich die Pause, den zu finden in diesem Burnout. Und dann ging dann die Ehe 3 Jahre später, dann bin ich zur MPD gewechselt, habe dann da diesen Digitalbereich mit aufgebaut etc. Und dann war dann 3-4 Jahre später dann da auch Schicht. Burnout, da war ich dann einfach so, das war dann einfach nur zu viel Arbeit. Und den Versuch zu unternehmen, all diese Probleme durch irgendwie mehr irgendwas anderes zu kompensieren. Die Lösung wäre gewesen, einfach mal alles weglassen.
Ja.
Und das habe ich dann auch danach gemacht. Und 2013 dann bin ich dann so eine kleine Hütte gezogen mit einem Kumpel in Altenescher Weg in Prenzlauer Berg hier. Und wirklich, da gab es nur einen kleinen Garten. Ich habe dann Arbeitslosengeld bezogen und habe dann nichts gemacht. Also für mich so Sport, mich gesund ernährt, alles günstig probiert.
Ja.
Also ein Leben, wo es nicht um Konsum, um Status, sondern nur um Selbstfindung ging. Das hat natürlich bei mir eine Menge Türen geöffnet. Und da habe ich dann angefangen, auch zu schreiben. Also, geschrieben habe ich immer, aber da habe ich das ein bisschen ernsthafter betrieben. Meditationen gemacht und die dann aufgenommen und dann so weiter und so fort. Und dann eigentlich, als ich dann wieder zurück in die Arbeitswelt ging, nochmal so ein bisschen, okay, Vollgas, Geld verdienen, diese Unternehmen, von denen ich gerade sprach. Und dann relativ schnell nach der Intervention meines Sohnes zu Adidas gekommen und dann dort dank der Sportmarke durchaus ein sehr gesundes, nachhaltiges Leben. Und dann habe ich halt einfach durch diese Arbeit viele Therapie, viel Auseinandersetzung mit den Themen, auch die Fähigkeit, anderen Menschen auf ihrem Weg zu helfen, dieselben Erfahrungen zu vermeiden oder mit denen umzugehen. Das hat mir unheimlich viel gebracht. Und auf einmal habe ich gemerkt, das, was mich richtig glücklich macht, ist nicht viel Geld verdienen. Ist nicht erfolgreich auf einer Bühne stehen und 1000 Leute jubeln dir zu. Und all das habe ich erlebt. Das war toll für einen Moment. Das war ein Feuerwerkmoment. Etwas, wo ich eine Woche lang high von werde, ist, wenn ich irgendeinem Menschen, egal ob ich den kannte oder das ein komplett unbekannter Mensch ist, etwas geben konnte, was diesem Menschen hilft, sein eigenes Potenzial, sein eigenes Leben ein bisschen schöner leben zu können, ein bisschen mehr zu entfalten, auf eine nachhaltige, gesunde Weise. Das habe ich gemerkt, ist etwas, was mich tief glücklich macht. Und dementsprechend habe ich viel mehr daraufhin meine Art und Weise selbst zu leben, zu dokumentieren, was ich anderen mitgebe, was für Output ich generiere, angepasst. Und das Leben wurde dann von Jahr zu Jahr schöner. Klar, gibt's auch jetzt noch Situationen, wo ich so wütend bin, dass ich irgendjemanden vor die Wand hauen möchte, oder wo ich so traurig bin, dass ich denke, boah, ich kann das nicht mehr aushalten. Es gibt Momente, wo ich in einem Konflikt mit einem anderen Menschen bin und oft nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber es ist viel leichter, aus diesen Löchern rauszukommen. Es ist nicht so, als würde es nicht mehr geben, aber es ist leichter, mit denen umzugehen. Das sind Dinge, die ich gelernt habe. Das Leben ist halt nun mal brutal. Es ist halt hart, weil das reine Überleben ist ein ganz schön krasses Werk. Und dass wir das hier so als selbstverständlich betrachten, dass wir leben, ist eigentlich eine Sache, die uns auch zu denken geben sollte. Aber wenn man dann mal erkennt, wie dankbar wir sein können für all die Möglichkeiten, die wir haben, für die Freiheit, für die Sicherheit, und auch, dass wir dafür durchaus mal auch kämpfen müssen und das verteidigen müssen, dann verschieben sich diese Parameter, nach denen wir Erfolg bemessen. Ja.
Was ist das, was dir in deinem jetzigen Status quo, in deinem jetzigen Lebensabschnitt, was ist das, was dir am meisten dabei hilft oder dich am meisten in deinem Alltag stabilisiert? Weil du hast immer noch einen high-demanding Job, du hast eine Familie, du hast verschiedene Aufgaben und so weiter, du schreibst Bücher, du machst Meditationen über eine App und so weiter. Also du bist ja vielschichtig unterwegs und der Demand wird immer noch sehr hoch sein. Und in deinem Buch Die sieben Säulen schreibst du ja, du beschreibst ja, das ist ja, also ein großer Teil des Buchs ist ja wirklich so ein richtiges Programm, was man machen kann. Ne? Das ist auch super strukturiert. Also ich wäre wahrscheinlich nach Tag 7 schon, würde ich schon irgendwie vom Stuhl fallen. Ja. Und da würde ich gern genau da mal nachhorchen. Ist es, die offene Frage ist, was ist das, was dir in deinem Alltag hilft, was dich unterstützt? Und die etwas geschlossenere oder spezifische Frage wäre auch die Frage nach, wie wichtig oder wie stützend sind routinierte Abläufe in deinem Leben, wie eben routinierte, zum Beispiel routinierte Meditationspraxis oder andere Self-Care und so weiter. Und wie sustainable ist eine Routine in so einem Leben, wie du es führst, was ja sehr, sehr, sehr vielschichtig ist. So, also sind drei Fragen in einem, aber ich weiß, du könntest auch 12 Fragen in einem verdauen.
Fünf ist das Maximum.
Sieben. Magic Number.
Okay. Sehr gute Frage. Also erstmal bin ich bei diesen ganzen Routinen eigentlich deswegen drauf gekommen, weil ich gemerkt habe, es ist für mich es gab diese entscheidende Erkenntnis für mich in der therapeutischen Arbeit, Suchtklinik.
Ja.
Die war...
Wir filtern hier, ich gieße mir gerade ein Wasser ein. Ja. Sind total unhöflich.
Nee,
genau an einem krassen Moment.
Aber du musst dann auch schon zugeben, dass das Wasser nicht... Es ist eher Rosé war.
Ja, das ist meine Medizin. Ich habe ja Gicht und ich muss jeden Tag... und ich muss nicht, aber... Ich trinke immer so Kirschessenz mit Wasser vermischt und so. Das ist so ein sehr natürlicher... so ein bisschen so präventiver, so wie mal Daily Medicine, so ein Liter Wasser mit so ein bisschen Kirschessenz irgendwie drin. So.
Ich dachte, du machst so diesen französischen Philosophen.
Schön Rotwein hier so. Ja. Dich speise ich mit Wasser ab, weißt du? Und dir stelle ich so Wasser in so ein Leitungswasser, so räudig. Und ich selber trinke so einen geilen Rosé.
Nur ohne Label.
Ja, genau, so sehr Eigenabfüllung für meinen eigenen Hang. Nee, deswegen habe ich dir auch extra noch einen Saft hingestellt, weil ich mir dachte, wenn ich meinen Kirschsaft irgendwie inspiriert, dann so.
Ja, total. Du hast auch tatsächlich, ist Maracuja-Saft mein Lieblingssaft.
Ja, Mann?
Ja. Aber geil. Das müsste dann schon Sprudel sein.
Ne? Ja, von meinem Sohn und meiner Frau auch, dann das passt super. Sprudel, ich habe leider keinen so Soda-Stream-mäßig und so. Nächstes Mal, wenn du kommst.
Ich versuche einfach auf stillem Wasser, weil das ist auch das, was mich von der Körperphysiologie am glücklichsten macht. Der Effekt, trinken und sich danach besser fühlen, ist bei klarem, kaltem
stillem Wasser.
Am besten.
Ja, finde ich auch.
Aber nochmal zurück.
Yes.
Der Grund, warum mir diese Routinen so einen Halt geben, warum ich auch, wenn ich das nicht mache, immer wieder in so Löcher falle, ist, weil mir mal eine Frau gesagt hat, eine Therapeutin, Herr Hamuda schlagen sie sich aus dem Kopf, dass sie ihre Sucht heilen können.
Mm.
Ihre Sucht ist nicht heilbar. Sie werden immer ein süchtiger Mensch sein. Das ist so. Das ist veranlagt. Das ist also nicht im Sinne von genetisch, sondern durch diese Prägung, durch das, was man so für Bedürfnisse hatte, durch das, was Marketing macht.
Ja,
ne,
ist klar. Ja.
Aber sie können die Kontrolle darüber aktivieren, wonach sie süchtig sind.
Hm.
Das war der Zeitpunkt, wo ich mit Laufen angefangen
habe. Ja.
Weil das war einfach so der perfekte, so ein ähnlicher Rausch. Nicht so intensiv, nicht so Feuerwerk, aber nachhaltiger. Und danach fühlt man sich halt nicht, als müsste man irgendwie in einem Countdown 2 Tage zu Hause sich einsperren und nie wieder das Licht der Welt erblicken, sondern man fühlt sich besser.
Hm.
Das ist krass. Das ist so, wow. Und ich hatte genau dieselben Suchteffekte. Also ich war genauso süchtig nach Laufen wie nach Dings. Auch teilweise so, dass es irgendwann mal ungesund wurde. Das muss ich dazu sagen. Hab dann ohne Ende Marathons und Halbmarathons gerannt und wollte dann irgendwelche kranken Zeiten laufen. War dann aber schon irgendwie Anfang 40. Okay. aber das hat mich dann zu dem Punkt gebracht, dass ich jetzt, okay, warte mal. Auf einmal konnte ich erkennen, dass das, was mich so traurig gemacht hat, diese Sucht, habe ich die als eine Energie betrachten können, die ich anzapfen konnte.
Mhm.
Ich musste nur andere Kanäle finden, diese Energie zu utilizen. Und habe dann gemerkt, okay, wie kann ich diese Energie noch einsetzen? Und habe dann auch gemerkt, dass diese Routinen, das ist ja psychologisch auch bewiesen, dass alles, was man so eine gewisse Zeit lang regelmäßig macht, sich dann in unser Unterbewusstsein einprägt. Es gibt so ein tolles Buch, das heißt Habit Loop.
Mhm.
Da wird beschrieben, dass das im Grunde genommen eine natürliche evolutionäre Entwicklung ist, um unsere Gehirne klein zu halten, damit wir bei der Geburt nicht sterben.
Mhm.
Kein Scheiß. Vollkommen krass. Aber es macht ja Sinn. Je mehr man automatisiert, desto weniger braucht man so jedes Mal neu zu überlegen, was man tut.
Ja,
ne?
ja.
Und dementsprechend sind Habits, also Gewohnheiten, sowohl schlechte als auch positive Dinge, die man antrainieren und abtrainieren kann.
Mhm.
Und ich habe also gemerkt, okay, wenn ich meine Energie der Sucht, also dieser Trieb irgendwie Dopamin und Rausch und Gefühl und am Leben sein, so kanalisiere, dass es eben nicht schädlich ist, sondern dass ich all die Dinge tue, die mir eigentlich gut tun, dann kann ich mein Leben so programmieren wie so ein Computerspiel. Ich sage so, hey, pass auf, dann nehme ich mir jetzt die nächsten 7 Tage vor, jeden Tag einfach nur eine Viertelstunde spazieren zu gehen mittags, weil ich genau weiß, das ist super, weil es mich zum Denken bringt oder keine Ahnung, nur Wasser zu trinken oder nicht mehr zu rauchen oder mal 10 Minuten mit meinem Kind am Tisch zu sitzen, anstatt irgendwie schon in Gedanken meine Taskliste durchzugehen und das wirklich aufrichtig zu sein. Oder mein Essen zu kauen, bevor ich es runterschmecke.
Ja.
Solche Dinge.
Also,
es gibt ja da 1 Million. Ich habe eine Liste in meinem Buch auch angehängt, wo ich so alle meine Habit-Hacks gesammelt habe. Und habe das dann runtergebrochen auf die Lebensbereiche.
Ja.
Ne? Körper, Geist, Seele, Beziehungen, Mission, Geld, Besitz und natürlich auch dann Spiritualität. Und gemerkt, wenn ich das durchdenke, dass es diese eine Dimension gibt, dass diese Habits einen positiven Lebenswandel erzeugen können. Es gibt so Spillover-Habits. Das sind so bestimmte Habits, die so einen Effekt haben, dass du, wenn du die machst, danach es viel leichter fällt, andere Habits zu machen. Das war für mich Laufen. So ein Spillover-Habit. So ein strategisch wichtiger Habit.
Das heißt, es ist sehr individuell, was diese Spillover-Habits sind.
Ja, total. Und deswegen ist auch dieses 7-Säulen-Buch nicht so ein, du musst jetzt irgendwie Wasser trinken, kalt duschen und joggen gehen. Das ist für mich jetzt manchmal, sondern da wird nur eine Art Framework entwickelt.
Ja.
Und jeder kann das mit seinen eigenen Inhalten füllen. Das ist das eine. Das andere ist halt, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, die ich auch viel zu spät erst erkannt habe, dass es im Leben oft unser Problem ist, dass wir in allem die oder der Beste sein wollen. Zum Beispiel, ich möchte in meinem Job der Beste sein. Ich möchte auf dem Fußballplatz der Beste sein. Ich möchte der beste Vater sein. Ich möchte der Beste in der Pokerrunde sein. Ich möchte der Beste in Songs machen sein oder was auch immer.
Wenn ich das kurz ergänzen darf, da habe ich was Geiles neulich gehört. Und zwar, das hören ja jetzt Leute und sagen, ey, ich will gar nicht der Beste sein. Ich will gar nicht ich habe gar nicht diese Ambitionen und so weiter und so weiter. Ja, ich habe gar nicht so ein krasses Ego. Jetzt wie wir zwei vielleicht oder sowas hier, die Overachiever und so weiter. Ne? Und da habe ich was Krasses gehört, weil hat ein buddhistischer Lehrer so einen Vortrag gehalten über Ego halt. Ne? Und da hat er gesagt, naja, da gibt's so viele Leute, die sagen so, ja, aber ich bin ja eigentlich ganz bescheiden und ich will ja gar nicht mehr Geld und ich bin nicht da. Und da sagt er, naja, aber dann kommt das, er hat das dann das kleine Ego genannt und das kleine Ego sagt, ja, aber in dem bescheiden sein, will ich der Beste sein. So. Weißt du?
Oh Mann, das fühle ich so hart.
Ich will im Bescheiden sein dann der Beste sein. Oder ich will dann halt bei den Zweitbesten der Beste sein. Oder ich will, weißt du,
unser, beim Meditieren der Beste.
Ja, oder ne, beim halt dieses, oder beim, oder beim Minimalismus oder beim Stoizismus oder whatever. Oder halt auch dieses so, ja, okay, ich will ja nicht viel, ich will nicht der krasseste Rapper sein, aber so auf meiner Stufe will ich dann schon, ja, weißt du? Ich will nicht so krass erfolgreich sein wie Jay-Z, aber so auf meinem Level will ich dann schon der Geilste sein, so, weißt du? Das, ne? Da, auch da ist es halt so. Auch in, auch da, wo man es nicht vermutet, ist ja dieses, okay, da muss ich aber performen, da will ich aber, ne, am Start sein.
Auch und da ist es. Dafür so habe ich einen Hack entwickelt.
Okay, go.
Und der Hack ist nämlich der, weil genau das nämlich der Fall ist. Und wir können das jetzt als etwas betrachten, was uns wiederum darin bestärkt, dass wir eigentlich scheiße sind. Ne? Wir wollen ständig unser Ego und wir beklagen uns über unser Ego. Aber lass uns doch diese Energie nutzen. Genauso wie die Energie der Sucht kann man diese Energie des Beste sein Wollens nutzen. Nämlich darin, indem man die investiert, um zu versuchen, der Beste oder die Beste darin zu sein, ein ausgeglichenes Leben zu führen.
Ja, Mann.
Und das sind all die 7 Säulen des Seins. Es geht ja eben darum, dass dann, und das ist auch psychologisch bewiesen, übrigens nicht nur in der modernen Psychologie, sondern auch in vielen, vielen sehr, sehr alten religiösen Systemen, dass die Balance im Leben wichtig ist. Ich meine, ich kann jetzt mit Yin und Yang anfangen und dir über den Eightfold Path erzählen, aber das sind alles Dinge, die die meisten deiner Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich schon kennen. Lange Rede, die Kunst darin, sich dazu zu zwingen, in seinem Leben die Balance zu halten zwischen seinem eigenen Bedürfnissen, ne? Fill your own cup, und dem, was dich mit der Welt verbindet, also deinen Beziehungen, dem Besitz, dem materiellen Ding, die du hast, deiner Mission, deinem Purpose und der Spiritualität. Und bei der Spiritualität, die 7. Säule, geht es ja ausschließlich darum, also es ist bei Spiritualität nicht um Religion, sondern um darum, anderen Menschen was zurückzugeben, anderen Menschen zu helfen. Weil ganz klar ist, ein erfülltes Leben erfordert diese Qualität, dass du für andere da sein kannst. Wenn du das nicht bist, dann wirst du nie erfüllt sein, weil dann bleibst du immer nur hängen auf diesem, egal wie viel ich konsumiere, egal wie gut ich in irgendwas bin, ich fühle mich trotzdem nicht so, wie ich mich eigentlich fühlen möchte, nämlich erfüllt, voll. Nicht glücklich, das ist ein Moment, das ist Fireworks.
Absolut.
Sondern erfüllt. Und diese Fülle, die habe ich, finde ich, persönlich tatsächlich hinbekommen durch diese Balance. Das Beste sein da drin, das Leben in Ausgleich zu bringen. Das ist genial, weil da kannst du nicht der Beste drin sein. Das ist systemimmanent unmöglich. Aber es zwingt dich dazu, mit diesem Antrieb, mit diesem Ego-Film, den du eigentlich auf alles anwendest, genau daran zu gehen, eben deine Lebensbereiche in einen Einklang zu bringen. Ja, weil wenn du nur arbeitest, dann werden deine Beziehungen leiden, dann wirst du dich irgendwann mal einsam fühlen oder du ernährst dich schlecht und dann macht dein Körper nicht mehr. Wenn du nur Sport treibst, dann bist du vielleicht nicht so bei der Arbeit, bei der Sache, oder auch da leiden Beziehungen. Ich habe ein paar Marathonstrainings hinter mir, das ist Hardcore-Beziehungsherausforderung. Und so weiter und so fort, egal, oder ob du, wenn du nur isst oder wenn du nur feiern gehst oder wenn du nur arbeitest oder wenn du nur das auch immer machst. Das sind alles Dinge, die nur dann für dich, für das Konzept von Erfüllung funktionieren. Und das ist der große Punkt. Wir machen oft den Fehler, dass wir Erfüllung mit Erfolg verwechseln.
Ja.
Dass wir denken, Erfolg heißt...
Oder mit Glücksmomenten halt, ne? Also mit, ne?
Genau. Also wir denken, erfolgreich sein heißt, viel Geld zu haben oder einen hohen Status zu haben. Aber die Menschen sind oft sehr, sehr wenig erfüllt. Und ich habe gemerkt, je mehr man sich eigentlich davon verabschiedet und eigentlich eher so die Balance bekommt, was manchmal auch bedeutet, okay, ich nehme jetzt diesen Job nicht an, auch wenn ich da doppelt so viel bekomme, aber ich weiß ganz genau, ich muss 80 Stunden arbeiten die Woche, dann kann ich Sicherheit sagen, dass es mir genauso gut geht, also von der materiellen Ausstattung her, dass man diese extra Kohle vielleicht jetzt nicht unbedingt viel mehr bringt, weil die nie diese Lebenszeit kompensiert, die du zusätzlich aufwenden musst, um da gerecht zu werden. Und das ist die Botschaft eigentlich.
Einer meiner allerbesten Freunde ist in diesem Aspekt wie so ein, der hat neulich so einen krassen Move gemacht, da habe ich so gesagt, ey Alter, du bist mein Guru in dem Bereich. So, ich habe ja ganz viele Gurus, weil für mich kann jeder Mensch in einem gewissen Bereich und so, für mich halt einfach ein Vorbild sein, so, nur ich sag, boah, davon bin ich inspiriert, so, das ist ja alles so ein bisschen Guru sein für mich, so sage ich im Spaß. Und der arbeitet quasi in so einer Produktion in einer Fabrik, so, ne, ganz bodenständig und überwacht da so Maschinen, ne, und macht dort tot und macht Schichtarbeit, also richtig Maloche auch so, ne. Und der kennt aber alle Leute in dem Betrieb, kommt mit allen klar. Und da sind teilweise auch so richtige Kaliber, die dann auch Stress machen. Also ne, also ein richtiger Malocherbetrieb. Und er kommt mit allen klar, ist mit allen gut, schlichtet Probleme und so. Und dann ist halt sind seine Vorgesetzten auf ihn zugekommen und haben gesagt, ey, du bist hier sehr beliebt und respektiert und bist ein schlauer Dude. Willst du nicht vielleicht irgendwie so eine Art Supervisor-Job hier machen, so, ne? Ey, direkt wirklich ein Drittel mehr Gehalt, zack, obendrauf und so, ne? Von heute auf morgen richtig signifikant Asche. Und das hat er gemacht und hat nach einem Monat die Beförderung zurückgegeben.
Geil.
Der ist zu seinen Vorgesetzten, hat gesagt, ey, ich mach das nicht. Und die waren so, hey, bist du doof? Und er hat gesagt, hey, ich bin neulich zum ersten Mal nach der Arbeit nach Hause gekommen, habe zu Hause am Abendbrotstisch gesessen und habe noch über den Job nachgedacht. Das mache ich nicht. Wow. Ich gebe das zurück. Ich will zu Hause sitzen und mit meiner Familie sein und in meinen Garten gehen und der Preis ist mir zu hoch. Ja, und klar. Ey, und ich war so, Alter, das ist krass. So, das ist krass. Und er hat halt gesagt, nee, guck mal, ich habe genug Kohle, um, ne? Er sagt, ey, wenn ich finanzielle Not leiden würde und so weiter, alles ein ganz anderes Thema. Aber ich habe genug Kohle, um, weißt du, mit dem Fahrrad eine schöne Fahrradtour im Urlaub zu machen und irgendwie hier mir irgendwie mein Vogelhäuschen dahin zu stellen und so weiter. That's it. So, I'm good. So. Und das fand ich so inspirierend, so diese Aussage von so, ey, ich gebe die Beförderung zurück oder ich sag nein zu diesem Angebot oder zu dieser und so weiter, weil, ey, ja, cool, aber ey, nee, I'm good. Mir ist das erfüllte Leben, was auch immer das für mich persönlich bedeutet, ist mir das höchste Gut. So, fand ich wahnsinnig inspirierend. So, und das deckt sich ein bisschen mit dem, was du sagst, wo du halt sagst, okay, dann sei mal oder nimm diese Energie, um der Beste zu sein, eben darin ein erfülltes Leben zu führen. Mhm. Für dich selbst. Was mich auch bei dir sehr eben inspiriert hat, ist, dass du sagst, okay, die Sucht ist nicht heilbar. Oder dass du ein suchtaffiner Mensch bist. Mhm. Aber nach was du süchtig bist, das kannst du umschichten. Mhm. So. Und ich glaube, dass das mit sehr vielen Dingen im Leben ganz ähnlich ist. Wenn Menschen immer sehr, sehr wütend und aufbrausend sind, ja, dann wird das vielleicht immer ein Teil ihres Lebens sein. Wenn sie lernen, damit umzugehen und das irgendwie zu kanalisieren, dann kann man vielleicht feststellen, dass Wut eigentlich auch erstmal, wenn man die Story wegnimmt, also bei dir ist es, okay, ich bin süchtig. Und die Story ist, ich bin süchtig nach Rauschmitteln. Mhm. Aber die Story kann ja auch einfach eine andere, wenn du die Story wegnimmst, ist es einfach nur, ich habe ein Craving, ich habe ein Verlangen nach der Erfahrung von Lebendigkeit, der Erfahrung von Transzendenz.
Exakt. So.
Und dann gibst du dem eine andere Story. Es ist dann ein Sport. Es ist eine, was auch immer so. Ne? Bei mir waren es auch wieder andere Themen, aber ganz ähnlich so. Die Körperlichkeit, die bei mir halt dann über so auch über Exzess oder sowas halt kam, ne? Oder über, ne? Und dann irgendwie, diese Körperlichkeit geht auch anders. Das geht auch über Sport oder es geht auch über Tanzen und Mucke und weißt du, ich muss gar nicht saufen dafür und so. Mhm. Und dann einfach zu sagen, okay, wenn ich die Story, ich bin immer total wütend, ja? Okay, ich bin wütend, weil der das gemacht hat und weil die das gesagt hat, aber okay. Nimm mal die Story weg, was bleibt? Es bleibt eine krasse Energie. Und die Energie ist so handeln, verändern, mich wehren, aufstehen, boah, so. Okay, und jetzt eine neue Story. Was könnte die positive, helfende, wie du sagst, was könnte die Story sein, für meine Wut, die hilft, die in dieser Welt hilft, die anderen Menschen hilft. So, ich kann vielleicht sagen, ey, ich setze mich ein für einen guten Kurs oder ich was auch immer, ich helfe Menschen dabei, sich gegen Bullies zu wehren und sag, hier, kanalisiere das in dir mit dieser Energie, um Nein zu sagen. Ne?
Genau.
So, das finde ich sehr, sehr, sehr inspirierend, dass man sagt, bestimmte Dinge im Leben sind einfach so, wie sie sind, weil man so geprägt ist, weil man so aufgewachsen ist, weil man das mitbekommen hat. Und dann aber zu sagen, okay, aber jetzt als erwachsener Mensch habe ich die Fakultät, wenn ich das erkenne, dass es so ist, zu sagen, okay, ich verändere irgendwie die Story. Mhm. Ich verändere den Kanal, in den diese Energie reinfließt. Das ist sehr, sehr, sehr stark und inspirierend. Weil das nämlich das Gegenteil ist von guck mal, wie schlecht ich bin.
Genau.
Guck mal, was für krasse Fehler ich habe. Guck mal, was ich schon wieder nicht. Und guck mal, meine Sucht. Und oh mein Gott, weil nur der erste Teil des Satzes, ja, die kann ich nie heilen. Ich werde für immer süchtig. Ne? So, oh mein Gott, wie schlecht bin ich. Deswegen ist der zweite Teil des Satzes so wichtig. Aber
genau.
Du hast Einfluss darauf, ja. In was diese Energie fließt. So, ja.
Als ich zu den anonymen Narkotikern eine Zeit lang gegangen bin, das ist das Äquivalent der anonymen Alkoholiker für halt andere Rauschmittel, wurde auch dort jede Sitzung mit diesem Gebet begonnen. Mhm. Gott, schenk mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Schenk mir die Weisheit, schenk mir die Fähigkeit, die Dinge, schenk mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
Ja,
und das, in dem Satz steckt alles drin. Das ist wirklich unfassbar. Das ist auch in meinem Buch ein wichtiger Quote.
Ich habe einen Song, in dem das der Refrain ist.
Ja, ja. Das stimmt. Stimmt, ich erinnere mich sogar. Weil in dem Satz wird ein sogenanntes Growth Mindset nach Dr. Carol Dweck, die ist eine MIT-Psychologin, da hat auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt Mindset, wirklich tolles Buch, wird dadurch ermöglicht. Der Gedanke dahinter ist, das gibt es auch bei Stephen Covey, du hast im Grunde genommen so viele Dinge, die du relevant findest in deinem Leben, die du aber nicht verändern kannst. Mhm. Wer jetzt amerikanischer Präsident wird oder ob jetzt Taurus-Marschflugkörper nach Ukraine geliefert werden oder nicht, ja, kannst du nicht sondern. Also zumindest nicht, wenn du nicht den Rest der nächsten Dekaden in die Politik investierst, aber dann ist der Ukraine-Konflikt hoffentlich schon vorbei. Und so wenig eigentlich, wo du wirklich die Kontrolle darüber hast. Und wir verschwenden so viel Lebensenergie, uns mit Dingen abzugeben und darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren und zu streiten.
Und uns daran abzuarbeiten auch und runterzuwetzen.
Genau.
Ja.
Und ich versuche in so Situationen mich immer auf diese Zone of Influence versus the Zone of Interest. The Zone of Interest sind all die Dinge, die mich interessieren, die relevant sind, aber Zone of Influence ist das, was ich beeinflussen kann, was ich verändern kann, darauf zu reduzieren. Und genauso ist es halt mit der Sucht auch. Ich kann nicht den Umstand verändern, dass ich ein Suchtmensch bin.
Ja.
Dass es so eine Veranlagung gibt. Was ich verändern kann, ist wonach. Ja? Und dieser Gedanke hat mich auch bei der Recherche an meinem Buch zu der analytischen Psychologie geführt. Mhm. Und da bin ich zu dem interessanten Einblick gekommen, dass alle diese großen Psychologen der letzten Jahrhundertwende, also Freud, Adler, Carl Gustav Jung, ein eigenes Konzept hatten vom Selbst. Ja, wo sie sehr viel recherchiert oder geforscht haben. Ne? Unterbewusstsein, Bewusstsein, Über-Ich
ja.
Und all diese Dinge. Und während Sigmund Freud bei dem Selbst noch viel stärker eigentlich diesen Mensch als unkontrollierbares, unterbewusst kontrollierbares oder kontrolliertes Monster darstellt, das ist sehr, sehr schwarz-weiß.
Mhm. Ja, ja.
Psychologen, die das studiert haben, an dieser Stelle möchte ich mich hier mit öffentlich bei euch entschuldigen, aber ihr wisst, wir können nicht beschreiben.
Disclaimer.
Genau. Aber was ich super fand, war Carl Gustav Jung. Der hat ein viel, viel positiveres Menschenbild. Und der hat das Bild, also das Konzept von Selbst eigentlich untergliedert in so drei Ebenen. Das eine ist, dass er nennt das die Theatermaske. Ich nenne es das Instagram Selbst. Mhm. Also wie wir uns präsentieren. Das ist das, was wir wollen, was andere über uns denken.
Mhm.
Das zweite ist das realistische Selbst. Das ist eine einigermaßen bewusste Selbsteinschätzung, von wem wir sind. Und dann das der Schatten. Ja? Und der Schatten ist im Grunde genommen eine Sammlung von abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen,
ja,
die wir eigentlich immer so abgelehnt haben von uns selbst.
Mhm.
Und wir glauben, dass wir diese Theatermaske durch einen bewussten Prozess, also dieses Instagram selbst, erreichen können durch einen bewussten Prozess. Aber es ist nur diese Hamster mit der Karotte. Das wird uns nie gelingen. Ne? Wir bleiben immer auf der Stelle. Der einzige Weg, dahin zu kommen, ist sozusagen mal den Teppich hochzukehren und da in diesem Müllhaufen unseres unterbewussten, abgespaltenen Ichs zu forschen. Und dementsprechend habe ich auch schon ein paar Übungen in meinem Buch drin, die genau das ermöglichen, um besseren Zugang zu bekommen zu nämlich genau den Punkten, vor denen wir uns immer wehren. Es gibt zum Beispiel ein super spannendes Zitat, das heißt, the magic you're looking for lies in the work you're avoiding. Also, Wenn du also, eine Übung ist ganz einfach, ne? Nenn mal ein Value, ein Wert, eine Charaktereigenschaft, von der du möchtest, dass andere das über dich sagen, wenn du nicht mehr da bist. Sag mal einen, irgendeinen.
Humorvoll.
Humorvoll. Okay. Humorvoll. Jetzt überleg dir mal das genaue Gegenteil von humorvoll. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Klar. Ne? Welcher Antagonist zu Humor findest du denn am schlimmsten? Erzeugt bei dir die größte emotionale Reaktion?
Emotionales verhärtet sein.
Okay. Härte.
Mhm.
So. Das bist du. Ne? Dein Instagram selbst ist, du möchtest gerne als humorvoll wahrgenommen werden, aber Teil, natürlich nicht alles, aber
naja,
Teil deiner Persönlichkeit ist ein verhärtetes, ernstes Selbst. Und die Frage ist, wirst du jemals humorvoll sein können, ohne dass du den verhärteten, ernsten Curse mal in den Arm nimmst und den akzeptierst und einfach sagen musst, das ist okay. Heute
die Antwort ist nein. Also die Antwort ist ganz klar nein, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Und ich habe ganz viele Anteile, die, also das ist eine Lebensaufgabe.
Ne? Ja.
Aber ich kann dir sagen, dass ich also durchaus auch dieses verhärtete, emotional verkantete und so weiter sehr gut kenne mittlerweile. So, ne? Neben ganz vielen anderen Sachen in meinem Schatten auch. So, nicht, na, ganz bestimmt gibt es auch noch, also gibt es bis zum Lebensende viel zu entdecken. Und dass meine, dass ich das, ich kann das wirklich sagen, dass mein, der Weg meiner, also der einzige Weg, der mir dabei geholfen hat, ein erfüllteres Leben zu führen, für mich und deswegen vielleicht auch etwas besser mit anderen Menschen umgehen zu können, ist genau das, nämlich diesen Schatten anzuschauen und mit diesem Schatten zu kommunizieren und nicht diesen Schatten zu vernichten, zu verdammen, weil das ist ja das, was wir eh die ganze Zeit versuchen zu machen. Das funktioniert halt nicht. Sondern das irgendwie zu integrieren und auch vielleicht auch liebevoll zu umarmen manchmal. Eine ganz andere Kapazität dafür zu entwickeln, diese Anteile von mir wie so in eine, liebevoll wie Kinder in eine Wiege zu legen und zu sagen, ja, du bist halt das und das und das und da, da, da und das ist okay und jetzt, ich lege das in die Wiege und ich wiege das, weil unter ganz vielen Anteilen dieses Schattens, komm, ist jetzt meine steile These, nicht zu sagen, dass Jung irgendwie incomplete ist, aber die gehen nicht weg, aber ich finde darunter oft noch etwas, was noch ein Stückchen tiefer ist und das ist meistens eine nicht in Worten zu erklärende Traurigkeit, Verletzung, so wie so the cosmic pain. Man kann es nicht anders sagen so, ja. Was irgendwie dazu zu irgendwelchen Mechanismen geführt hat, Verhärtungen, zu Abwehrmechanismen, zu oder zu was auch immer es ist, ne? So ist auch entspringt auch irgendwie so einem Urschmerz. Und deswegen kann man das auch, obwohl man es nie abschalten kann, nie vernichten kann, kann man es irgendwie akzeptieren, integrieren und sagen, ich bin manchmal so und das ist ein Teil von mir. Und wenn ich den kenne, dann ist die subtile, unterbewusste Kontrolle, die dieser Teil über mich hat, viel geringer, weil ich kenne den ja. Ich weiß ja, so, es ist ja, weißt du, ich weiß ja, wer da klingelt, so. Ich kenne den, das ist mein Nachbar. Ich kenne den so. Ich weiß, dass der jetzt klingt. Ich weiß, was der will so. Ich weiß, dass er vor der Tür steht. Da kann ich anders damit umgehen. Ja. Und das ist halt krass, weil das Teile sind von mir, die, wie du gesagt hast, ich eigentlich komplett abtrennen wollte, komplett verneinen und so weiter und so fort. Und es geht aber nicht, weil, ne, wenn du die rausschickst vor die Tür, so, und dann fangen die an zu klopfen und dann werden die ganz dünn und kommen unter der Tür durch oder laufen auf einmal durch die Wand, Alter, und steigen ins Fenster ein und stehen dann auf einmal da. Du kannst nichts machen. Aber wenn du halt sagst, gut, Tür ist auf, wir sitzen hier alle zusammen, so, ne?
Ganz genau.
Und jetzt managen wir das mal. Und ich lieb euch eigentlich auch, ne? Genau. Weil ihr seid Wichser, aber ihr seid so, ich lieb euch, ihr Wichser. So,
ja, ne? Na klar, weil du bist denen ja auch, denen kannst du verdanken,
oh, dass ja, du
einer der krassesten MCs seiner Zeit warst. Oder dass man da, die haben dir dabei geholfen.
Oder whatever, oder dass man halt irgendwie bestimmte Situationen überstanden hat. Ja. Ne? Oder dass du bestimmte Sachen halt, dass die bestimmte Missgeschicke nicht passiert sind und so weiter und so weiter. Das sind ja auch alles, auch diese Teile in allen von uns sind genau. Assets, auch Sucht ja, ist ein mega Asset. So.
Genau. Und da schließt sich wieder der Kreis.
Ich sag den Leuten immer, ey, warum hast du angefangen zu rauchen? Nur mal so ein Beispiel, was soll denn gut daran sein, dass ich rauche? Also, ey, wofür ist das Rauchen mal gut gewesen? So, ne? Vielleicht war es was Gesellschaftliches. Vielleicht hat es dir die Möglichkeit gegeben, in der Überforderung eine Pause zu machen. Vielleicht ist es, gehörtest du zu der coolen Gruppe, whatever it is. Ich fantasiere nur in den Raum. Aber all diese Dinge sind eigentlich, so wie Bodyguards auch mal eine Zeit lang gewesen. Die haben dir bei etwas geholfen. Die haben dir irgendwie, haben dir geholfen, mit den Problemen, die sich dir im Leben präsentiert haben, irgendwie besser klarzukommen. So, ja.
Hey, du triffst damit genau den Nagel auf den Kopf. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass sowohl dieser Gedanke, wie kann man die Herausforderung seines Lebens eigentlich als eine günstige Chance betrachten, da Energie zehren. Das ist jetzt, wenn jetzt der Wütende dann in den Gym geht oder zu einem in den Boxclub geht und auf einmal dann da einfach merkt, so nicht nur, dass ich meine Energie da rauslassen kann, sondern auch, dass ich danach überhaupt gar nicht mehr wütend bin. Das heißt, auf einmal erfüllt die Wut eine ganz konkrete Funktion und kann durch eine professionelle Begleitung richtig geil zu was Positivem werden. Genauso war es mit mir und der Sucht und dieser Energie, die ich dann für was anderes genommen habe, für Sport, hat mich da auch ausgebrannt. Ne? Ja. Bin auch heute noch so, dass ich immer an der Kante mit zu viel arbeiten, zu viel machen und zu viel zu versuchen, Balancen an. Ja. Aber am Ende des Tages ist die Balance wichtiger. Genauso ist es aber auch ein Wegweiser. Ja? Also, denn was du gerade beschrieben hast, diese zusätzliche Qualität, diese hart in Wort zu fassende untere Ebene, die noch da tiefer liegt, das ist oft die Antwort auf die Frage, was ist denn eigentlich meine Bestimmung? Die viele Menschen nicht beantworten können. Und meine These ist halt, dass diese frühkindliche Prägung oder auch eine Prädisposition genetischer Art, was auch immer, natürlich einen großen Einfluss darauf hat, was für Menschen wir werden. Und natürlich eine Sozialisierung auch. Aber bei mir war es jetzt mal zum Beispiel so, ich bin geboren und als ich geboren wurde oder während ich im Bauch war, haben sich meine Eltern getrennt. Als ich eineinhalb war, habe ich meine Mutter sozusagen, also meine Mutter war dann nicht mehr bei mir. Ich war dann mit meinem Vater weiter und mit meinen Schwestern. Und da habe ich halt eine erste krasse Prägung von Trennung erlebt. Yeah. Ne? Von Trennung. Die zweite Prägung war dann nach Deutschland zu kommen und nicht dazuzugehören. Wieder Trennung und nicht dazugehören. Meine Sehnsucht, für die ich mich so verausgabt habe, wegen der ich auch dann versucht habe, über Sucht und Rausch eine Kompensation zu erfahren, war dazuzugehören. Mhm. Dafür habe ich mich aufgegeben, dafür habe ich mich kaputt gemacht. Mhm. Ich wollte nur dazugehören. Und als ich dann erkannt habe, was das eigentlich für ein Mechanismus ist, habe ich gespürt, dass mein beruflicher Erfolg, das habe ich dir vorhin auch erzählt, dann am größten ist, wenn ich Menschen dabei helfen kann, diese Verbindung zu sich selbst wiederzufinden, die ich so lange nicht gefunden hatte. Und es ist also kein Zufall, dass in den letzten 15 Jahren meiner beruflichen Laufbahn eigentlich der Aufbau von Communities, den Menschen zusammenzuführen und Zugehörigkeit zu geben, gerade dann, wenn es denen schwerfällt, zum Hauptbestandteil meines Berufes wurde. Weil ich genau weiß, was ich damit eigentlich mache, ist meinem Beruflichen die Energie, die Erfahrung einzusetzen, die sehr wenig Menschen haben oder die wenig Menschen in der Form haben, diese Fähigkeit aus dieser Kraft des Disconnected-Seins eine Superpower der Connection zu entwickeln, das zu transformieren. Und das kann jeder Mensch machen. Ja, man muss halt nur irgendwie den Mut haben, mal den Teppich hochzumachen, da mal reinzuschauen. Genau wie du gerade gesagt hast, dann die Arme aufzumachen, sich zusammenzusetzen, all diese kleinen Dämonen mal einzuladen und eine Party zu Hause zu feiern und zu akzeptieren, dass das eine oder andere Glas kaputt geht.
Mhm. Bravo.
I love it.
Hey, ja.
Wir können jetzt noch tagelang.
Wir können tagelang sprechen. Ey. Wir machen einfach Part 2. Ich habe nämlich auch aus deinem Buch eigentlich noch Fragen aufgeschrieben, die ich dir gerne stellen würde. Aber ey, next time. Die sieben Säulen des Seins und Meaning is the new marketing. Und man kann dich aber auch, man kann auch Meditationen mit dir machen. Vielleicht magst du noch ganz schnell, ich verlinke das auch alles gerne, aber für die Leute, die eher hören, vielleicht nochmal zu erwähnen, wo die Leute dich finden können, was die Leute, also wie sie tiefer auch in diese Methoden eintauchen können.
Ja, also es gibt eine Website, die ist cmc.community. Da weiß kaum einer, aber da kann man sich für den Newsletter anmelden. Da gibt's auch schon ein paar Podcasts, die mache ich jetzt auch gerade, zum Beispiel auch mit dir. Mhm. Ich glaube, das war sogar die erste Ausgabe. Parallel gibt es aber auf Insight Timer, dieser sehr, sehr tollen App, die kostenlos verfügbar ist. Man kann super, sie auch Premium-Abo machen. Da gibt es, glaube ich, so 20 Meditationen und zwei Kurse von mir. Einmal auch die 7 Säulen des Seins als Kurs, auch deutlich vor dem Buch entstanden. Das ist eine simplifizierte Version. Und Zen und das Bewusste selbst, da geht es um Unified Mindfulness, also eine Art neue Achtsamkeitslehre. Und da arbeite ich auch an neuen Sachen. Aber auch da gilt natürlich jetzt erstmal die Balance zu halten. Deswegen fokussiere ich mich jetzt erstmal auf meinen Job. Ein paar dieser Podcasts, die ich während der Buchproduktion aufgenommen hatte, also als Recherchezwecken, die arbeite ich jetzt gerade. Also demnächst kommt jetzt einer mit meinem Freund Tyron Ricketts raus. Und ich glaube, Insight Timer oder diese cmc.community, da kann man dranbleiben, wenn man sich dafür interessiert. Ansonsten folgt mir auf Instagram einfach.
Wow. Ja. Und wenn ihr in Berlin seid, Fotografiska Museum. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, machen wir auch nächstes Mal.
Genau, das ist das wunderbare zeitgenössische Museum für Fotografie, Kunst und Kultur im früheren Tacheles an der Oranienburger Straße 54. Ein tolles Museum, da kann man eigentlich das Beste aus Berlin an einem Tag erleben. Von Kunst über Community, von Events, Partys, über ein tolles Restaurant, Café, Bars, ein Store, der es in sich hat. Also ist ein wirklich tolles Museum und auch da gibt es uns die Möglichkeit, viel mit den verschiedenen kreativen Communities der Stadt zusammenzuarbeiten und da ein reichhaltiges, tolles Programm zu entwickeln, mit NGOs zusammenzuarbeiten, KünstlerInnen in jeglicher Karrierestufe zu unterstützen, auf den Weg zu bringen und da wirklich auch Human Value zu erzeugen.
Perfekt, vielen herzlichen Dank.
Hey, schön, dass ich hier bin.
Geil, Mann, ja, natürlich. Yeah. Geil, Mann, super.